Butter bei den Hühnern. Folge 45. Christian Knospe gegen die KI. Moin und herzlich willkommen zur Folge 55.
55?
Können wir nochmal neu anfangen?
Nö, das lassen wir drin.
Moin und herzlich willkommen zur Folge 45 unseres Butter bei die Hühnen Podcasts. Ja, heute freuen wir uns, unseren Scout Chris Knospe hier begrüßen zu dürfen. Moin, Chris.
Guten Tag.
Und zu meiner Linken sitzt Björn Ole.
Moin.
Und ja genau, heute könnt ihr mal durchschnaufen, weil wir heute komplett deutsch das Ganze durchführen.
Aber wir können auch auf Englisch machen.
Wir können es auch auf Englisch machen,
ja. Wir können es auch lassen.
Gut, das greife ich auf, Björn Ole. Wir können es auch lassen, wir fahren einfach auf Deutsch fort.
Ja.
Ja, wer die Folge, jetzt muss ich nachschauen, Folge 26 verfolgt hat, die haben wir in 2023 gehabt. Dort war Chris schon mal bei uns Gast. Genau, das heißt also, wir wollen natürlich jetzt nicht deine gesamte Jugend durchleuchten, die du da schon berichtet hast. Nein, natürlich
nicht. Das haben wir gemacht, genau.
Genau, aber so ein bisschen wiederholen, weil vielleicht sagt nicht jeder, er hört sich die Folge 26 nochmal an. Was macht ein Scout bei der SVG? Wenn du das mal so kurz umreißt, ohne jetzt vom Hölzchen auf Stöckchen oder was auch immer kommst.
Ein Scout im Allgemeinen ist ja nicht so ein Scout, wie man bei Fußball oder Basketball kennt, dass die sich Spieler angucken und diese Spieler dann raussuchen, sondern unsere Aufgabe ist es, jede Ballaktion zu kodieren, in ein Programm einzugeben und daraus dann Werte zu erfassen, die der Trainer dann in Echtzeit auf sein Tablet bekommt und dementsprechend seine Schlüsse ziehen kann, ob er was verändern muss oder nicht oder wie auch immer. Und ja, dann auch in der Vorbereitung für den Gegner ist es natürlich auch wichtig, dass ich mir alle Aktionen angucke vom Gegner und die reinkodiere und dann die Angriffsrichtungen angebe und dann Stefan Tendenzen herausfinden kann, was greift der Angreifer an, wenn der Zuspieler einen langen Weg spielt, wenn der Zuspieler einen kurzen Weg spielt, gibt es da Veränderungen oder macht der Stumpf immer das Gleiche? Solche Sachen bereite ich vor, das ist die Dateneingabe und das ist die Hauptaufgabe eines Scouts in grobem Sinne für Volleyball.
Und roundabout, wie viele Tastenkombinationen hast du dann so?
Gute Frage.
So roundabout, einfach mal schick mal.
Ich glaube, ich hab 35 Codierungen allein für Angriff.
Okay.
Und dann hast du natürlich noch die Unterschiede zwischen Block, Abwehr, Aufschlag, Annahme, Defense.
Okay.
So, das gibst du halt alles ein. Dann muss ich unterscheiden zwischen Heim- und Auswärtsteam. Und dann gebe ich halt die Spielernummer ein, die Trikotnummer. Deswegen bin ich froh, dass wir nicht über 100 gehen, weil dann hätte das Programm Probleme. aber von 0 bis 99 kann ich alles eingeben.
Das heißt, du kodierst das komplette Spiel. Also ich habe jetzt tatsächlich nicht mehr im Kopf gehabt, dass es nicht nur die SVG ist, sondern tatsächlich die gegnerische Mannschaft auch noch.
Genau.
Du bist ja nur noch am Rumfuchteln bei dem Spiel.
Genau, deswegen gibt es auch von mir eigentlich keine Bilder, wo ich am Laptop sitze.
Wo ich am Laptop sitze
und lächle, weil
ach so.
Ich lächle ja. Nicht, weil ich meistens so konzentriert bin und ich fange erst an zu lächeln, wenn ich die Eingabe fertig ist und oder es eine tolle Aktion war, dann unterbreche ich kurz die Eingabe. Aber sonst ist da ein konzentrierter Blick drauf und ja, da werden die Finger heiß. Ne?
So Leute, ihr habt es gehört. Das war jetzt die Erklärung, warum Chris nicht lächelt. Aber ja, ist absolut nachvollziehbar, weil du ja die ganze Zeit, also es ist ja wirklich der Hammer. Auf der anderen Seite frage ich mich, du sagst, das Trainerteam wertet das noch während des Spiels aus, um rechtzeitig reagieren zu können. Kommen die mit so viel Informationen überhaupt klar? Oder ich sehe Bernd durchaus auch Spiel anschauen, also nicht dauernd auf den Laptop schauen.
Ja.
Oder wer ist das eigentlich, wer das dann auswertet?
Bernd und TK gucken auf andere Sachen. Die haben, ich glaube, TK guckt auf den gegnerischen Angriff und Bernd auf den eigenen oder umgedreht. Wir hatten das Anfang der Saison geändert, aber da ich nicht auf der Bank sitze, habe ich leider auch gerade gar keinen Einblick. Einer von beiden macht das eigene Team, der andere hat das andere. Generische Team und dann malen sich die Angriffe nach, also ganz präzise mit Lineal, so wohin der Angriff geht, weil meistens bin ich in der Codierung nicht ganz so schnell oder ganz präzise, dann ist bei mir halt nur Zone 5 und nicht Zone 5 ABC, also noch ein bisschen kleiner gefasst. Und das geht dann so auf einen Quadratmeter. Und mit der richtigen Linie kann man so richtig, richtig gut malen. So hat Stefan zumindest mal einen Einblick, wie das Sideout aussieht und alle anderen Zahlen, wie die Annahmewerte sind und alles drum und dran. Dafür gibt es verschiedene Arbeitsblätter, Worksheets heißen die bei uns. Die hat Stefan in einer Liste auf dem Tablet an seiner Seite rechts daneben ganz viele Listen aufgeschrieben. Dann drückt er einfach drauf, was er sehen möchte und dann sieht er minimiert, fokussiert das, was er sehen möchte. Also jetzt zum Beispiel, er will nur die Annahme sehen, guckt geht da drauf, will nur sehen, wie der Side-Out ist nach Aufschlag in 1, dann klickt er darauf, dann kriegt er diese Sachen. So, das kann er dann schon so detailliert sehen oder halt, wir haben einen expliziten Summary-Zettel für uns, wo wir halt genau sehen, okay, was machen wir in der Phase. Erst als Team, aber auch gesplittet auf einzelne Spieler. Und so kann er dann ganz gut entscheiden, was Sache ist. Also das geht dann schon im Programm, kann er das ja so ein bisschen detailliert raussuchen, sodass er nicht alles gleich mitlesen muss.
Das ist ja wirklich der Hammer, was er da an Informationen bekommt, nebenbei das Spiel noch anschauen und dann vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen, oder ist das der Grund, warum er so wenig redet in dem Spiel?
Nein, gar nicht. Das ist die Vorbereitung. Das ist die gute Vorbereitung von uns, die wir haben, aber auch natürlich die Art von Stefan, dass er das Team dann beim Spiel spielen lässt und meistens nur dann was ansagt, wenn was geändert werden muss oder wenn nicht das gemacht wird, was gemacht werden sollte. Dann wird was angesagt, sonst lässt Stefan eigentlich die Jungs machen, weil der weiß ganz genau, immer den Leuten das zu sagen, was sie machen, daraus lernst du nichts. Aber wenn du dann selber Entscheidungen triffst, okay, wir müssen das noch ein bisschen so und noch ein bisschen so verändern. Das, was man letztes Jahr zum Beispiel bei Gage ganz viel gehört hat, wo Gage dann in der Annahme ganz viel korrigiert hatte. So, wir machen da nochmal einen Step nach links, da nochmal einen Step nach rechts. Das ist auch dieses Jahr wieder so der Fall. Ne? Das machen halt jetzt andere Leute, Jesse, übrigens das Daniel, und die sprechen das mit Show ab. Oder auch im Blog, da wird auch gesprochen von den Leuten auf der Bank. Die kommen dann zu den Spielern und sagen so, ey, das so und so, da kannst du noch ein bisschen mehr rübergehen. So, na klar, wir haben schon besprochen, wir wollen in Richtung 5 blocken. Mhm. Aber ob ich die nun Richtung 5 blocke mit der rechten Hand auf dem Ball oder mit Richtung 5 blocke mit der linken Hand auf dem Ball und ob ich dann das wirklich genauso mache oder ob es vom Gefühl her anders ist, als wie es ist auf dem Spielfeld, da sind dann die Spieler untereinander gefragt und das funktioniert ganz gut, habe ich das Gefühl. Und man merkt auch im Training, dass die Jungs sehr viel miteinander sprechen über gewisse Situationen, dass das funktioniert.
Also ist Stefan während des Spiels eher so Leitplanke, wenn mal jemand zu weit vom Plan abkommt, dass er dann sagt, so Jungs,
würde ich jetzt so einschätzen,
die Richtung.
Genau.
Ohne da viel vorzugeben. Ist ja, siehst du ja bei anderen Trainern, die sind dann sehr gesprächig. Bei Stefan fällt es auch auf, wenn man die Spiele verfolgt. Er steht oft daneben, beobachtet und lässt die Jungs ihr Ding machen. Aber die reden ja auch alle miteinander. Wir haben es von den anderen schon mal gehört. Auch die am Feldrand stehen, beobachten einfach, was deren Gegenüber auf dem Feld gerade macht, dass man sich da dann austauschen kann. Ist ja auch nochmal eine wertvolle Perspektive.
Genau. So würde ich das jetzt einschätzen. Und so habe ich Stefan kennengelernt, dass er da lieber mit wenigen Worten genau das Richtige sagt, als mit vielen Worten nur kleine Sachen anspricht.
Und ganz viele Daten hat. Also ja. Wer mal bei einem Heimspiel von der SV Lüneburg ist oder manchmal auch im Stream die Auswärtsspiele verfolgt, der Mann, der da am Feldende sitzt und aussieht, als hätte er keinen Spaß, das ist Christian.
Anwesend.
Ist aber auch immer sehr spannend, wenn man direkt neben ihm steht am Feldrand. Das ist immer sehr konzentriert. Aber das heißt auch, man darf ihn einfach nicht anfassen.
Aber du bist nach dem Spiel auch noch ein bisschen am Nachbearbeiten, oder? Von dem Ganzen. Ich hatte dich, ich glaube, letzte Woche mal angesprochen, da hat sie aber die In-Ears angehabt.
Ja,
da ist. Und deswegen hast du es entweder nicht gehört oder du warst zu konzentriert, aber es war nicht mehr während des Spieles, sondern schon beim Abbau.
Ach so, und das war, wo wir Krafttraining gemacht haben.
Ja, ich glaube.
Dann habe ich die Zeit genutzt, das Spiel zu überarbeiten noch, weil ich kriege natürlich nicht alles eingegeben, so präzise, wie wir es wollen.
Okay.
Das heißt, ich gehe das komplette Spiel nochmal durch und gucke mir jeden Spielzug nochmal an. Und gucke, ob ich das jetzt richtig eingegeben habe oder ob ich vielleicht noch ein bisschen nachbessern kann, weil ich sehe alles live. So, und das gebe ich dann ein, meistens sogar blind. Und dann gucke ich halt, im Nachhinein gucke ich halt den Spielzug mir an, den Code, wie er geschrieben wurde. Und dann überlege ich, okay, gut, passt der Code so oder muss ich ihn ändern? Ist der Angriff nicht auf 5b, sondern auf 6b? Vielleicht habe ich mich vertippt, sowas, ne? Das ist dann schon ein Unterschied zwischen 3 Metern. Und das ist für mich dann auch schon wichtig, dass dann die Präzision da ist, damit wir halt auch in den Daten dann halt die richtigen Schlüsse ziehen können.
Das heißt, das eine ist das, was lernt ihr während des Spiels, um euch darauf einzustellen, und das, was du jetzt gerade beschreibst, geht ja darum, eine Vorbereitung, hey, was lief vielleicht nicht so gut und
das warum? Das ist für die Nachbereitung. Nachbereitung, okay. aber auch schon rückblickend auf das nächste Spiel gegen das Team,
okay.
oder gegen den Spieler. Okay. Also du kannst ja auch jetzt zum Beispiel gegen den Levi Olsen, den hatten wir an Freiburg gehabt.
Anmerkung der Redaktion, Levi Olsen, Spieler von Dachau.
Genau. Und da hatten wir auf jeden Fall, hat Stefan glaube ich auch in die Daten von Freiburg geguckt gehabt, von vor 2 Jahren, was Levi Olsen da gemacht hat, um da so ein Gefühl zu kriegen, okay, worauf können wir uns einstellen, weil der hat bis jetzt nicht viel gespielt und gegen uns hat er dann angefangen. Das war natürlich auch so für die Vorbereitung schwierig für die Jungs.
Okay.
Das, also so einen Spieler da zu haben, den du nicht kennst, aber wo du weißt, der ist eigentlich angriffsstark. Ja, und da hilft dann halt so dieser Eindruck, den Stefan hatte von damals, zu sagen, okay, gut, das, so und so. Und dann wurde im Spiel nochmal ein bisschen feinjustiert und dann war auch gut das Ding.
Ja. Hab ich das richtig im Kopf? Ihr hattet von Anfang an, glaube ich, auf ihn gespielt beim Service, oder?
Na gut, wir wussten, dass er nicht so gut in der Annahme sein kann oder sein gewesen ist.
Das hat er ja dann leider bewiesen, aber
stark
ist genau, er auch bewiesen.
Der ist ja nach Freiburg gekommen und eigentlich war er als Außen gelistet bei Volleybox und dann ist er aber in Freiburg als Dier gekommen und ja, das war einfach auch so bekannt, dass er so nicht die beste Annahme hat.
Macht das denn in der Vorbereitung einen signifikanten Unterschied, ob ihr da jetzt einzelne Spieler habt, für die ihr wenig Daten habt? Oder ist das einfach so, ja, da wissen wir weniger, da müssen wir uns auf alles vorbereiten? Oder macht das keinen riesigen Unterschied?
Na, wir gucken schon, welche Spieler dann eventuell so Fragezeichen sind. Jetzt zum Beispiel den Van Huysen von Friedrichshafen, der neue Spieler, hätten wir den als ersten Gegner gehabt, hätten wir irgendwie geguckt, dass wir da Daten von seinem vorherigen Station bekommen hätten, um da grob zu wissen, okay, was ist seine Annahmequalität, ist er ganz gut in der Annahme oder eher nicht, kann man auf ihn aufschlagen und was sind seine Hauptschlagrichtungen, dass man so diesen groben Überblick geben kann, ohne zu wissen, wie das in dem Team funktioniert.
Ja.
Und ja, klar, wir gucken dann schon, okay, wer steht auf der Liste, kann man gewisse Leute vernachlässigen in der Vorbereitung oder nicht, oder wobei wir vernachlässigen eigentlich niemanden, das ist auch immer so eine Stärke von uns, dass wir eigentlich wirklich uns auf jeden Spieler einstellen. Man sieht auch immer, wenn der Zuspieler wechselt beim Gegner, geht Stefan eigentlich immer straight zu seinem Rucksack, holt einen Zettel oder sein Laptop raus und macht die Arbeitsblätter auf, die wir über ihn haben. Und dann kann er kurz sagen, okay, das. Und dann wissen die Spieler Bescheid. Und wenn Stefan sagt, okay, gut, ich muss darauf näher eingehen, dann nimmt er auch mal eine Auszeit. Das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr im Playoffs oder so, wo Badak wieder kam, hat Stefan eine Auszeit genommen und die Jungs gesagt, okay, gut, Badak spielt jetzt so. Stellt euch darauf ein und dann ist gut. Und ja, das ist auf jeden Fall eine unserer Stärken, die natürlich auch mit meiner Arbeit, glaube ich, im Vorfeld darauf eingehen, was dann gut funktioniert.
Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Du sagst, du machst ja eine Nachbereitung von dem Spiel. Das erste Training nach dem Spiel, ist das dann immer gleich nochmal eine Nachbereitung? Also sich das anschauen, was wie gut lief, was nicht so gut lief? Oder ist das irgendwann im Laufe der Woche vor dem nächsten Spiel?
Also die Spieler direkt, wir haben kein Meeting nach dem ersten Spiel.
Okay.
Es ist individuell. Wenn Stefan der Meinung ist, dass er mit Spielern über gewisse Situationen sprechen möchte, dann geht er auf die Spieler ein. Die Spieler haben aber selber die Optionen, über 2 verschiedene Plattformen, die wir nutzen, das Spiel sich selber anzugucken, ihre eigene Aktion rauszusuchen und so alles nochmal Revue passieren zu lassen. Und wenn da was noch nicht da ist, dann kriege ich halt eine WhatsApp und sage, okay, Christian, ich komme da gerade nicht rein oder das Spiel ist nicht da, was ist das Problem oder kannst du das schnell fixen? Ja, dann muss ich halt schnell organisieren, dass das funktioniert und dann läuft das aber auch.
Ist es eine Hausaufgabe nice to have oder eine Hausaufgabe, die jeder Spieler tun muss?
Ja, wenn ich ein göttliches Spiel gemacht habe, dann brauche ich mir das Spiel nicht mehr angucken. Also wenn ich da mit 70% Kill rausgehe und 5 Blocks und 3 Assen, dann sage ich mir, gut, dann reicht mein Eindruck, den ich hatte, dass das Spiel gut war. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Spiel nicht gut lief und so und ich aber selber nochmal so ein paar Fragezeichen habe bei gewissen Aktionen, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, das Gefühl war gut, aber der Ball war schlecht. Warum war das so? Dann sollte man sich das nochmal angucken. Wenn man die aber selber das Gefühl hat, okay, gut, ich war einfach nicht gut drauf. So, dann das kann man das auch weglassen. Also es ist so ein individuelles Ding, welcher Spieler braucht. Mhm. Und wie halt gesagt, wenn Stefan halt sagt, da musst du aber nochmal reingucken, dann geht auch Stefan auf den Spieler nochmal zu und sagt so, ey, komm, gucken wir uns dann mal gemeinsam an, was da los ist.
Okay.
Also das passiert auch.
Ist ja schon relativ viel vom Spieler verlangt. Also man muss ja genügend selbstkritisch mit sich selbst sein. Und ob man sich selbst so von außen immer so wahrnimmt, wie man das von außen kann, ist ja auch nicht so ganz einfach, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass jeder Spieler das so wirklich kann. Also ich kann mir das sehr schwer vorstellen.
Ja, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, wenn man vor allem jetzt da frisch reingeht als blutjunger Spieler und dann noch nie sich selber spielen sehen hat oder sowas, das ist auch ganz ungewohnt. Mhm. Aber wir haben im Training auch immer einen Monitor neben dem Feld stehen, meistens, und haben dann Videofeedback, also eine Videoschleife von 5 Sekunden. Mhm. Und die Kamera ist hinterm Feld und dann kann die immer noch die Aktion, was passiert ist, auf dem Monitor angucken. Mhm. Also der Monitor ist relativ groß, eine Arena größer als in der Gelassenhalle. Da hat Andreas Ballburg gute Dienste geleistet mit zwei Fernseher dahinzustellen mit den Stativen und so alles und dann noch Plexiglasscheibe davor zu setzen, damit, wenn da mal weiter gegen geht, so du immer kurz zwar Luft anhalten kannst, aber eigentlich sicherheitsgeisen kannst, dass das nicht ganz kaputt geht. Außer, ich weiß gar nicht, letztes Jahr hat ein Spieler einen Monitor kaputt geschossen.
Okay.
Aber gut, das passiert.
Gehört dazu.
Ja.
Da Geschäftsrisiko.
Da müssen wir durch. Aber dafür haben wir diese Plexiglasscheiben, damit es halt bestenfalls umgangen wird. Aber ja, dann sehen die halt Spieler, haben die halt mehr das Gefühl, so, okay, gut, wie sehe ich denn grob aus, wenn ich spiele? So, im Training kannst du halt immer mal raufgucken. So, nach einer Annahme, nach einem Angriff, wenn du geblockt wurdest oder wenn du geblockt hast, gucken sich das gerne Leute an oder solche Sachen. Und dann ist das schön. Und dann weißt du, okay, gut, ich weiß, wie ich spiele, ich weiß, wie das sich anfühlt, ich weiß, wie es anfühlt, ich weiß, wie es aussieht. Und dann sich dann die Spiele anzugucken und dann zu sehen, was man macht, das ist schon einfacher. Und das hilft auf jeden Fall auch.
Mhm. Spannend.
Man ist ja wesentlich reflektierter, wenn man es selber auch nochmal während des Trainings schon sieht. Ich würde mal behaupten, es ist nicht bei jeder Mannschaft so, dass sie da einen fetten Bildschirm haben, wo dann jeder nochmal raufgucken kann. Was haben wir gerade gemacht? Das ist doch eine enorme Hilfe, gerade einfach um diese Routine reinzukriegen, auch während des Spiels nochmal zu schauen oder nach dem Spiel. Wie habe ich jetzt gespielt? Wo muss ich noch dran arbeiten? Was lief gut? Und solche Geschichten.
Viele Teams haben gar nicht die Möglichkeiten bei sich. Also jetzt Beispiel KW, die trainieren in 20 verschiedenen Hallen. So gefühlt. Mitteldeutschland ist ähnlich. Die springen auch von Halle zu Halle. So, aber ich weiß zum Beispiel, in Friedrichshafen nutzen sie die große Leinwand immer für Videofeedback. Also bei Friedrichshafen, wenn das Licht angeht, geht die Leinwand an. Ist dann für die ist das auch gang und gäbe, Alltag.
Hm.
Aber ja, oder natürlich auch die Frage, so was die Philosophie des Trainers ist, möchte der Trainer das überhaupt oder nicht?
Naja.
Ja, auch ab und zu machen wir auch mal ein No-Video-Feedback-Training, wo dann Stefan sagt, okay, Jungs gucken gerade zu viel auf den Monitor und so alles. Und dann
machen wir einfach aus.
Mal einfach ausmachen, einfach mal selber vom Gefühl her wieder reingehen und so. Aber ja.
Soll ja auch nicht verloren gehen, dass man da selber ein Gespür für hat, ohne immer auf den Bildschirm gucken zu müssen. Das kannst du ja während des Spiels auch nicht machen.
Genau. Außerdem ist es eine Challenge.
Ja, weil dann siehst du ja meist nur die Hände oder die Füße oder sonst was oder irgendwen am Netz. Ich muss aber ganz kurz zurück zu einer Sache. Du sagtest gerade, wenn ihr jetzt von einem Van Hausen zum Beispiel keine Daten habt von Friedrichshafen, sucht ihr euch von den vorigen Stationen. Hast du da irgendwelche ominösen Quellen, wo du dir da gescoutete Spiele raussuchen kannst oder pro Spieler
Daten raussuchen kannst? Ich habe ja ein Scouting-Netzwerk. Ne? Ich habe ja verschiedene Kontakte in verschiedenen Ländern. Manche Länder sind größer fragmentiert. Da zum Beispiel jetzt Polen. Da habe ich 5 Kontakte, mit denen ich regelmäßig im Austausch bin. Türkei habe ich jetzt diesen Sommer 2 gute Kontakte bekommen, weil die mich angeschrieben hatten, weil die was von uns brauchten.
Ja.
Und ja, die Kontakte, die hältst du dir halt warm. Du musst die halt noch richtig abspeichern, damit du sie auch wieder findest.
Ja.
Weil das Problem hatte ich jetzt vor 2 Jahren, dass ich einen Kontakt aus Bo nicht gekriegt habe, nicht gefunden habe, weil ich diesen Namen einfach, der kriegt das mir nicht mehr. Namen sind ja sowieso super schwer für mich. Ich entschuldige mich auch immer wieder bei den Spielern, weil es passiert mir auch immer, weil ich beim Training Jesse nenne oder sowas. Oder ja, das ist dann auch, tut mir auch leid für die Jungs. Und das, ich hoffe, die nehmen mich nicht ganz so übel.
Aber Fragezeichen bei mir, du hast gesagt, du wirst jetzt mit türkischen Scouts sozusagen kontaktiert, weil die Daten von dir brauchten. Da klingelt es bei mir so ein bisschen. Warum brauchen die Daten von der SVG? Weil wir haben nach meiner Kenntnis keinen türkischen Gegner. Also was ist es dann?
Die brauchten Daten von einem Spieler, der in Deutschland gespielt hat. Beziehungsweise es waren 2 Spieler, die in Deutschland gespielt haben. Die sind jetzt in der Türkei und von denen hatten sie aber noch keine Daten.
Also Gegner von uns, genau. Sozusagen. Alles klar. Also es geht nicht um Spielerkäufe, das war ein bisschen...
Nee. Es geht um rein um Spieler, die in der Bundesliga gespielt haben, und die jetzt in der Türkei spielen. Und die Türken haben gesagt, ja, wir haben zu wenig Daten von den Personen, wir brauchen was. Und wir haben ja bei uns in der Liga zum Glück ein gutes Netzwerk, dass die Scouts alle Testspiele teilen. So, da hast du also schon vor dem ersten Ligaspiel hast du schon deine 3-4 Spiele vom Gegner. Und da kann sich schon grob drauf vorbereiten. Ist halt super entspannt. Früher bist du halt immer, hast du Instagram immer durchforstet, geguckt, wann spielt wer gegen wen. Und dann hast du den Gegner angeschrieben. Dann sagst du, ich brauche jetzt von dir die Daten von dem und dem Spiel. Und dann sagen sie, ja, ich habe aber die Daten nicht von dem Spiel. Dann fragst du den Gegner von dem Gegner, weil der hat wahrscheinlich bei dem deutschen Team danach gefragt. Dann kriegst du irgendwie wieder. Auf jeden Fall war es super anstrengend. Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir machen jetzt einfach eine Cloud auf. Alle sollen das hochladen. Und dann kann auch jeder sich davon bedienen. Und dann ist auch okay. Dann ist er super entspannt.
Ist es von der VBL oder von euch
als Scouts in Eigenregie? Von uns als Scout in Eigenregie. Oh, okay. Früher war es der Scout in Berlin, der ist aber weg. Der ist nach Polen. Der hat da so ein bisschen Druck gemacht, dass das funktioniert. Mark Lebedew ist da richtig schnell eingestiegen, wo er noch in Friedrichshafen war. Und dann Much Mattes aus Herrsching, der hat dann auch sehr viel Druck gemacht. Der ist auch mit mir federführend, dass das funktioniert. Wir beide koordinieren das ein bisschen mit den Scouts in der Bundesliga, dass da die Verbindung gut funktioniert. Auch wir sind auch dafür zuständig, wenn irgendwas mit den Rescouting-Files, weil wir lassen die Spieler nochmal extern über eine andere Firma in Argentinien nachscouten, sind wir Ansprechpartner für die Liga und für die anderen Teams, wenn da was nicht funktioniert, dass wir dort den Leuten nochmal auf die Finger hauen können, weil jedes Team zahlt einen Betrag an die und dafür kriegen sie halt alle Spiele nachgescoutet auf einem sehr hohen Niveau.
Spannend. Und das hat sich jetzt entwickelt in den letzten 5 Jahren, 10 Jahren, oder?
Das mit dem Rescouting hat sich in den letzten 3 Jahren entwickelt. Ja.
Wow. Aber ist die Liga ja ordentlich gut aufgestellt mit Scouting, wenn ihr das ja sowieso alle untereinander austauscht.
Da
mangelt es ja kaum an Daten.
Genau, ich gehe einfach bei uns auf die Liga-Seite in SAMS, kann mir das Video runterladen und dann ziehe ich mir den Scouting-File und dann sitze ich nochmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dran an dem File, um den so zu überarbeiten, wie Stefan ihn dann auch haben möchte, weil da gibt es noch ein paar Unterschiede, worauf wir achten oder was wir ein bisschen präziser angucken wollen. Und da muss ich halt reingehen. Ja, das ist dann auch so, dass dann ich einfach nicht dann diesen einfachen Pfeil, der überarbeitet wurde, nehmen kann, so hier komm, nimm und mach's gut.
Ja.
Sondern ich muss da auf jeden Fall nochmal, ich sage immer grob, eine Stunde rein investieren, manchmal mehr, manchmal weniger.
Also nochmal durchsortieren, was braucht ihr, was braucht ihr nicht.
Genau, auf die wichtigen Punkte nochmal eingehen, die für uns wichtig sind, damit die Zahlen dann, wenn man overall Überblicke macht, dass die passen. Und trotzdem bekomme ich immer mal von Stefan eine WhatsApp, die Zahl passt nicht in unserem Cheat, warum nicht? Und dann liegt es meistens daran, dass entweder eine Variable, die eingetroffen ist, ich nicht einberechnet habe in den Cheat oder halt, dass irgendwas im Scouting-Fall falsch ist. So, das wird dann kurz kontrolliert, kriegt er von mir eine Rückmeldung, das war falsch, so und so, und dann sage ich ihm, die Zahlen ändern sich so und so. Und ja, entweder von ihm kommt noch eine Frage, so, ja, dann schickt mir den Zettel nochmal neu zu oder okay, ich weiß Bescheid.
Aber es ist ja spannend, die Ideologie überhaupt, die Sachen gemeinsam zu teilen. Da gehört ja überhaupt erstmal so ein Selbstverständnis dazu, dass das auch alle haben. Ich kann mich erinnern, vor 10 Jahren oder sowas, weiß nicht, da haben die Panasonic Panthers mal das, also 10 Jahre war es auch nicht her, wahrscheinlich 8 oder so, hier gespielt. Und da hatte ich es irgendwie so gehört, dass in Japan die sehr vorsichtig in ihre Liga gehen und auch vorher nicht Trainings zeigen oder was auch immer. Also da ist dieses Teilen sogar eher verpönt, so ist meine Wahrnehmung von damals. Ist das noch so? Oder
es gibt Ligen, wo das so ist. Okay. Da spricht ich dann Trainer im Vorfeld darauf an, dass sie nicht möchten, dass die Sachen geteilt werden.
Okay. Also auch dich direkt ansprechen?
Oder? Ja. Okay. Dann sprechen die uns an und sagen so, ja, hier, also erstmal mit dem Headcoach gesprochen, so, ja, wir möchten, können wir das nicht, irgendwie nicht teilen oder können wir das erst teilen in so und so vielen Tagen?
Okay.
Also so 24 Stunden vor dem, vor dem Spiel, wo sie das Spiel dann haben, sagen sie, okay, da kann es dann geteilt werden. Und ja, dann halten wir uns eigentlich auch daran. Mhm. So, das ist dann auch kein Problem. Es gibt Teams in Polen, die das gerne ab und zu mal machen. Holland war, glaube ich, auch mal, oder Belgien. Also da gibt es verschiedenste Sachen, je nachdem, wie der Trainer drauf ist oder was da ansteht. Weil es ist ja auch mal spannend, wenn du ein ganz neues Team hast und so und alles sind scharf drauf, da auf diese Daten und du hast vielleicht da ein wichtiges Pokalspiel gleich am Anfang oder sowas, wo es do or die geht. Ja, klar, da willst du natürlich so wenig preisgeben wie möglich. So.
Aber trotzdem macht ihr es ja erstmal. Also von daher.
Ja, gut, wir teilen es erstmal nur in der Liga zusammen, also unter uns in der Liga. Und dann, wenn halt so eine Ansage ist, dann gebe ich einem Bescheid dazu. Ihr kriegt das Spiel von uns, aber erst an dem Tag, weil unser Gegner möchte das gerne, dass er ein bisschen später kommt. Aber ja, sonst läuft es eigentlich ganz gut. Bin auch sehr zufrieden damit, dass das funktioniert und dass alle Teams jetzt nach und nach professioneller mit ihren Scouts umgehen. Mhm. Auch wenn es ist, ja, das muss man einfach sagen, so, es ist immer noch nicht gut, es ist okay. Aber die Teams, die mit Scouts reingehen, die das auch scouten, auch wirklich Scout sein wollen, da läuft es ganz gut. Mhm. Und da siehst du auch, du kannst auch mit den Leuten reden, wenn da irgendwas ist. Oder da spreche ich auch der Scout an, ey, ich habe jetzt ein Problem mit der Kamera, irgendwie die will nicht mehr. Kannst du mir einen empfehlen oder was kann ich machen? Oder mein Setup, ich will das ein bisschen modernisieren. Was kann ich machen? So, da kommen halt Anfragen von überall aus der Liga und oder die tauschen sich einfach nur aus. So einfach nur zu wissen, so, okay, gut, wie siehst du das? Würdest du das so machen oder nicht? Und dann, ja, dann funktioniert das. Das ist cool. Das ist halt so, ist halt eine Volleyball ist eine Familie und das. Soll nicht nur so gelebt werden bei uns im Verein, sondern auch in der Bundesliga generell und überall.
Merkt man immer wieder, viele kennen sich ja auch untereinander von irgendwie vorigen Stationen. Es ist ja wirklich sehr familiär in der ganzen Liga. Das merkt man, ich habe es beim Liga-Cup sehr gut gemerkt. Triffst halt Leute aus anderen Ecken, aber irgendwie kennt man sich doch noch irgendwie und freut sich wiederzusehen. Gerade nach der Sommerpause ist ja immer schön, wenn da viele bekannte Gesichter wieder auftauchen.
Eigentlich müsste man eine komplette Trainingswoche irgendwo alle Teams zusammen machen, wo man sich dann immer nachmittags, mittags treffen kann, damit alle sich mal ordentlich austauschen können. Das ist schon, also Liga Cup ist schön, also macht Spaß, damit allen zu treffen, aber man merkt, die Zeit ist echt knapp.
Ja, so ein Wochenende ist wirklich kuschelig, also das ist ein mächtig Programm. Das darf man nicht unterschätzen.
Ja. Wobei ich muss auch gestehen, man freut sich auch immer, wenn man dann mal wieder neue Gesichter sieht, sozusagen. Ja. Also auch eine neue Mannschaft oder so, weil irgendwann wird es dann auch, es war so ein bisschen das Gefühl, als wir in der Liga weniger waren, so dann immer die gleichen ist dann irgendwann, finde ich, so als Fan auch ein bisschen uninteressant. Aber das haben wir ja derzeit gar nicht, von daher ist es sehr schön, macht
viel,
Spaß.
Und viel Wechsel.
Ja. Das ist für mich so die Überleitung dazu. Wir nehmen heute einen Tag nach dem Spiel in Dachau auf. Und haben im Grunde genommen die Hinrunde bis auf das letzte Spiel in Karlsruhe, das Ende des Jahres stattfinden wird, eigentlich schon durch und wollen eigentlich mit dir, Chris, so ein bisschen die Hinrunde beleuchten. Und wir haben uns so ein paar Fragen aufgeschrieben, die du vielleicht, das wird gar nicht so einfach sein für dich, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt so zu beantworten sind, kannst du da was sagen? Und zwar jetzt nur bezogen auf die SVG, so als größte Überraschung für dich in der Hinrunde. Wovon bist du ausgegangen? Was war dann für dich eine größte Überraschung? Sei es jetzt auf den Spieler bezogen, sei es auf, ich sag jetzt mal, ich hau mal raus, so die Anzahl der Pipes, die recht gut funktionieren. Ist das eine Überraschung oder war das klar?
Von mir, also Überraschung. Ich sag so, ich würde es nicht Überraschung nennen, ich würde sehr glücklich sein über gewisse Situationen. Das ist eher das, dass das funktioniert, was wir seit Jahren, woran wir arbeiten, was unsere Stärken sein sollen. Das ist halt der Angriff über den mittleren Korridor, dass der super gut funktioniert, dass halt Santi das komplett verinnerlicht hat, wie er wann wen einzusetzen hat, wann was funktionieren soll.
Also dieses Jahr noch komplett anders als die letzte. Also ich, der war schon ab und zu mal ganz gut in ein paar Jahren, ja. Aber dieses Jahr, der ist das selten, dass er dann einen Block vor sich hat beim Pipe. Also und ja, wenn, dann kann er noch reagieren. Also er ist noch so gestellt, dass er noch an der Seite oder ihn an Arm anspielen kann oder was.
Aber oft liegt es halt auch daran, dass wir halt auch echt krasse Mittelblocker haben. Ja. Also wenn du jetzt über einzelne Spieler reden möchtest, so, wir haben Cole Young aus dem College rausgeholt, der hat eine bescheidene Saison im letzten Jahr gespielt gehabt und da gab es halt die Information von Michael, ey, der ist ein guter Junge und der hat einfach nur nicht den richtigen Zuspieler gehabt letzte Saison. Okay. Und Stefan hat sich den angeguckt, so, ja, der ist schon spannend, der ist groß, der Junge, der kann springen, hat lange Arme, ja, gucken wir uns das an. Und dann im Training guckten wir uns an, so, ist das wirklich unser dritter Mittelblocker? So, der hat da Dinge eingeschweißt und in den ersten Trainings, da dachte ich so, okay, gut, Helme auf, Jungs, jetzt knallt's. Und auch im Spiel zeigt das ganz gut. Er kann, er ist super reaktiv gegen den Mittelblocker, gegen den blockt er so viel weg, auch jetzt Mitte-Pipe gegen Dachau, war so gut da, hat gute Hände, also gefällt mir super, der Junge. Mhm. Und was natürlich auch, was mich sehr freut, ist, dass unsere Abwehr wieder so stark ist. Dass wir wieder so gut sind aus Abwehr und dann aufs Gegenangriff, dass wir da sehr gute Zahlen haben. Bei uns ist es einfach schwer, einen Ball auf den Boden zu kriegen. Mhm. Und du musst immer als Angreifer dir eine gute Lösung überlegen, damit das funktioniert gegen uns. Und das, wenn das unsere Stärke bleibt und so, das soll es auch so werden und die soll noch besser werden, dann bin ich voll zufrieden und dann kann man auch an anderen Dingen auch noch arbeiten. Hm. Ja, zum Beispiel, wir hatten ja ein kleines Tief, was Aufschlagfehler anging. Wurde besprochen, wurde umgesetzt von den Jungs. Okay, gut, wir suchen den Fehler woanders. Wir hatten ja sehr viele Bälle ins Netz geschlagen und dann haben wir die Fehler eher ins Ausgesucht und dann muss der gegnerische Annahme halt überlegen, okay, gut, gehe ich da ran oder riskiere ich, dass der vielleicht hinten reinfällt. So, und dann, ja, das funktioniert gerade, also ist jetzt gerade wieder im Aufwind. Mhm. Ist aber auch alles. So eine Spirale wird immer hoch und runter gehen und da muss man immer im Training wieder nachjustieren, neue Reize setzen, damit wieder das funktioniert, was wir haben wollen. Mhm. Ja. Also ich bin da sehr zufrieden. Annahme funktioniert.
Kann man diese Annahme von diesem Jahr, also gefühlt ist es für mich die beste Annahme, die ich bei der SVG gesehen habe, oder ist natürlich nur gefühlt, lässt sich sowas in Zahlen belegen? Also du musst jetzt nicht unbedingt mehr jetzt nachschauen und vergleichen, aber also für den Zuhörer jetzt, Chris hat gleich schon das Laptop hier neben uns aufgeklappt, aber nein, du musst jetzt nicht unbedingt nachgucken, aber ist das überhaupt machbar? Also kann man sowas vergleichen? Weil ganz ehrlich, es hängt doch immer auch, also eine gute Annahme, die hängt ja auch von dem Gegner ab, also deswegen tue ich mir da so ein bisschen schwer, sowas zu sagen.
Genau, das ist natürlich auch, du guckst auf die Zahlen drauf. Hm. Jetzt, wir haben jetzt overall haben wir 52% positive Annahme.
Über die Hinrunde?
Über die ganze Hinrunde, inklusive Champions League und Liga Cup und Pokal.
Wow. Das ist ein sehr
guter Wert, finde ich. Das ist auf jeden Fall ein guter Wert, alles über 50% in der Annahme. Weil man muss ja überlegen, wir haben ja nicht gegen irgendjemanden in der Champions League gespielt, wir haben gegen Benfica Lissabon gespielt. Sporting Lissabon.
Der andere.
Benfica war ich selber mal und da habe ich Kontakte, deswegen verwechsel ich das immer gerne. Wohlgemerkt, Namen, ne? und die schlagen natürlich auch echt gut auf. Die haben echt gut aufgeschlagen. Ich sag nur, dieser eine Mittelblocker, der mit seinem Float-Aufschlag über 80 km raufkriegt, das war überraschend. Wir wussten das, aber wenn du dann da stehst und das Ding da um die Ohren kriegst, Daniel sagt so, das war schlimmer als ein Sprungaufschlag. So, das war ein Strich in der Landschaft und da kassierst du halt einen Ass, das passiert. Mhm. Und damit musst du halt rechnen. Und dann hast du halt auf Berlin, die gut aufschlagen können, mit Haynes 130, angeblich jetzt 140 geschafft. Mhm. Und dann hast du halt auch die anderen Teams, die halt nicht so gut aufschlagen. Ja, muss halt vergleichen so mit der Vorsaison, okay, gut, wie war da das Aufschlagniveau, da hat man auch so ein Gefühl, okay, waren die jetzt ähnlich stark oder waren die schwächer? Ich würde sagen, das war die letzte Saison ähnlich, die Saison davor, wo dann Berlin so überragend war im Aufschlag mit den Rollshots und alles drum und dran, das war eine Saison, wo der Aufschlag wirklich stark war. Mhm. Aber da hatten wir auch eine gute Annahme.
Ja, wo, echt?
Also okay. Oder vielleicht war es noch die Saison davor, aber wir hatten generell eigentlich letzten 3 Jahre, 4 Jahre immer gute Annahmen.
Boah, ich kann mich, also wenn ich jetzt also ich sehe es am Zuspieler. Und Joe Worsley war einer, der relativ viele seine Wanderschuhe gebraucht hat. Also sprich, der musste relativ viel laufen. Das war, hat ihn ja auch ausgemacht, dass er immer noch gut stellen konnte, wenn er um die Wette gerannt ist. Und das, finde ich, muss Santi jetzt nicht mehr so stark, also gefühlt.
Joes letzte Saison war aber auch mit Colton Cowell, da war es besser dann, ja. Jordan Ewart und Gage. Und wenn Colton gespielt hat, ja, also wenn Colton fit war, weil da hat er halt leider immer körperliche Probleme. Jetzt gerade eben kommt er aus einer Knie-OP. Der hatte ja wieder der musste ja in Puerto Rico aufhören und sich einer Knie-OP unterziehen, weil da alles ein bisschen kaputt war. War die Annahme natürlich auch krass mit Gage und Cole in der Annahme. Und dann hat Jordan einen kleinen Radius gehabt, wo er agieren musste. So, dann war auch ganz cool. So, und dann hatten wir halt andere Saison wie letztes Jahr, wo er Theo ganz viel übernommen hat, zusammen mit Gage. Und dann Oscar ein bisschen weniger hatte. Oder die Saison mit Jesse war auch krass. Mit Jesse, Erik. So, waren wir schon gut in der Annahme. Ich würde aber schon sagen, dass wir jetzt, dass jetzt so mehr oder weniger der Spieler so seinen eigenen Korridor kriegt. Der muss halt kein Spieler mehr geschützt werden.
Yeah.
Weil wir haben einfach schon 4 gute Annahme außen, die alle gut annehmen können. Und einen überragenden Libero, der immer noch Luft nach oben sieht. Und das ist schön. Also wenn du einen Ball siehst, da hauen die das Ding da auf ihn drauf, der wehrt ihn ab, hoch auf 3 Meter. Und dann kommt dann raus, so, ich hätte ihn noch ein bisschen ranschieben können. So, was hättest du? Der hat das Ding mit Macht 1000 rumgeschossen und du sagst, du würdest das Ding ein bisschen besser ranschieben, das ist so okay. Ja. Auch wenn er jetzt gestern ein bisschen verzweifelt war in der Halle. Da war er schon sauer. Da hat er 2 Sätze gebraucht, um sich an die Halle zu gewöhnen.
Weil die so flach ist.
Ja. Ist ja ein normales Prinzip im Volleyball.
Ja.
Wenn du einen harten Aufschlag kriegst, dann schiebst du ihn nicht ran, sondern wärst einfach hoch ab, dann läuft der Zuspieler drunter. So. Mhm. Und er ist halt nicht gewohnt. Er hat in Japan, dann in Finnland, da waren die Aufschläge nicht so hart. Und dann in Polen, dann hat er wieder die hohen Hallen. Dann kommt er zu uns und jetzt war das erstmal eine Halle, die nur 7 Meter hoch ist.
Ihr habt nicht in Reppenstedt extra sowas trainiert?
Doch, aber die Halle ist 8 Meter hoch.
Ja, das ist niedriger.
Dachau ist flacher.
Die flachste
Halle. Du hast zwar die Streben in der Gellersenhalle.
Ja, ja.
Die sind auch nur, glaube ich, ein bisschen höher als die Halle, Hallendach in Dachau. Aber du hast halt die Zwischenräume, wo du halt, wenn du den Ball gerade abwehrst, dann die Chance hast, dass der Ball dort noch die 1-2 Meter nimmt, die er braucht. Und aber das war dann schon ein bisschen frustrierend für ihn. Und da hat dann aber TK gut auf ihn eingeredet, wie er dann zu agieren hat. Und hat dann dementsprechend auch das Lob vom ganzen Team bekommen, wenn er den Ball gut gespielt hat. So,
was mich in der Saison so, das ist jetzt gleichzeitig auch wieder eine Frage an dich, überrascht hat, Ethan Champlin war vorher klar super Angreifer, aber dass der dermaßen gute Annahmewerte, weil wir gerade über die Annahme halt gesprochen haben, liefert, da war ich jetzt, also mich hat das überrascht. Dich nicht? Also, oder hast du das von ihm erwartet? Oder?
Ich hab's gehofft. Also, ich war natürlich auch so, okay, gut, der hat jetzt, war jetzt nicht überragend in den Zahlen in diesen gewesen, aber er hat auch sehr viel Fläche übernommen, er musste sehr viel übernehmen, weil halt Joey Manta nicht so viel bekommen hat. Sprich, du musst halt wirklich gucken, dass der Libero und Even schon mehr als 2 Drittel übernehmen, so eher 3/4 bis 4/5. Und ja, dann gehen halt die Zahlen runter. Das war ja bei Gage letztes Jahr genauso. Wenn er was übernommen hat, sind seine Zahlen runtergegangen. Das war aber egal. Wenn es dem Team hilft, ist es wichtig.
Ja, ja, ja.
Und und dann hat er natürlich auch einen überragenden Sommer gehabt. Auf einem Niveau gespielt. Weltmeisterschaft, Nations League. Da brauche ich mich nicht verstecken. Und mehr kriegt er hier auch nicht geboten im Aufschlag in der Liga. Von daher ist er das im Sommer gewohnt gewesen. Und hat sich ja natürlich auch da stabilisiert, aber er trainiert aber auch dementsprechend. Ne? Möchte dann trotzdem noch ein paar extra Aktionen haben, mal ein paar Sprungaufschläge von Jungs haben oder mal nur Floats von den Trainern, um dann nochmal extra Ballkontakte zu haben, wenn er sagt, okay, gut, da fühle ich mich gerade unwohl. Ja, Also das kann jeder Spieler selber benennen, machen auch viele Spieler. Mhm. Aber er hat es halt auch gemacht, obwohl er ja wahrscheinlich eher einer der Stammspieler ist.
Mhm. Ja, wow. Also ich meine, wir sind, glaube ich, alle eh ganz angetan. Aber wie gesagt, für mich war es auch die stärkste Abwehr. Du hast nochmal gesagt, Mittelblock. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, wegen dem Pipe. Beim Pipe spielt ja der Mittelblock eigentlich auch eine Rolle, oder?
Genau.
Hattest du darauf auch angespielen wollen oder ging es dir mehr um den Spieler?
Es ist auch der Mittelblock, der Mittelblocker, die Mittelangreifer bei uns. Die sind, dadurch, dass sie so gefährlich sind für den gegnerischen Block, müssen sie halt da mitspringen. Und dann gibt es halt natürlich auch, je nachdem wie dich, also wenn du von weiter weg stehst, sagst du ja, ist doch klar, dass der Pipe spielt. Aber wenn du stehst ja dann wirklich so einen halben Meter von dem Zuspieler weg und wenn der Zuspieler den Ball aus den Händen spielt, und der Ball geht so leicht nach oben, dann denkst du, okay, gut, er spielt zum Mittelblocker, springst mit, dann denkst du, oh shit, der Ball geht weiter. Und dann hast du keine Chance mehr, dann den ranfliegenden Pipe-Angreifer zu blocken. Oder halt, du musst, wenn wir den 2 Meter Schuss anlaufen, dann weißt du, du musst halt bei dem Mittelblocker stehen und dann wieder zurückzuhasseln zu dem Pipe-Angreifer. Das ist super schwierig. Und das ist ja auch genau diese Spielidee, die wir spielen wollen. Und dann gibt es ja immer noch die Pässe auf die Außen, die ja auch noch möglich sind.
Ja.
Und das muss der Mittelblocker ja auch noch in Betracht ziehen. Dann muss er sich also so positionieren. Und wenn der Zuspieler das sieht, wie der Mittelblocker sich positioniert, weißt du, okay, gut, wenn der Mittelblocker diesen Schritt macht, dann hat er da auf der anderen Seite ein Mismatch und das versuchen wir zu bespielen. Und das funktioniert dann die Saison ganz gut, finde ich.
Ich kann nur nicken. Also.
Ja.
Und die 3200 Zuschauer auch, würde ich sagen. Das ist Wahnsinn, was diese Saison so bisher gelaufen ist.
Es läuft auch einfach gut. Also es sind 13 Spiele, 12 gewonnen. In der Liga jetzt allein.
Ach so, das ist ja nur
13 Spiele waren es jetzt. Also klar, man kann immer was meckern, aber am Feldrand meckert es sich auch immer leichter. Bis du selber auf dem Feld stehen musst. Ich weiß, wie das ist, auch bei Christian in der Annahme zu stehen. Das macht keinen Spaß.
Ich will nur mal erwähnen, ich habe Björni mal mit leichten Aufschlägen bedient. Wir hatten den Speedmesser aufgebaut, der war mal so bei 80 km/h Aufschlägen. Björni ist danach mit blauen und gelben Flecken auf dem Arm nach Hause gegangen.
Ja.
Ich fand's lustig.
Es war total lustig.
Aber ich verstehe das natürlich auch. Er ist das nicht gewöhnt gewesen, Volleyball zu spielen. Von daher ist es normal, dass der Körper dann so reagiert.
Ja.
Vor 40 Jahren habe ich Handball Turban gespielt. Und immer, wenn ich verletzt war und danach wieder gespielt habe, waren die Hände immer blau. Einfach die Handfläche war einfach blau.
Ja.
Und anscheinend gewöhnt sich die Hand da dran. Weil im Normalen, wenn man im Rhythmus ist, funktioniert das, ist ganz normal. Ganz verrückt eigentlich, weil denkt man ja an Händen, ist man immer entweder empfindlich oder nicht, aber anscheinend.
Ja.
Gut.
Ja. Müssen wir vorankommen hier. Quatschen schon wieder so lange.
Müssen wir?
Ja. Ich will hier nicht 2,5 Stunden sitzen wie mit Stefan.
Ich hab 4 Stunden eingeplant. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Björni.
Also wir haben noch ein paar
Bier. Unsere Zuhörer aber nicht.
Wollen wir es in Stunden und Minuten ausmachen oder in der Zahl der Biere, die wir hier noch zu trinken haben?
Wir teilen die Folge einfach auf. Eine Stunde pro Teil und dann haben wir die nächsten paar Monate voll.
Oder so.
Sind wir bis zum Ende der Saison bedient.
Nee, aber es ist halt schon spannend. Das ist eine ganz andere Betrachtungsweise, die du halt mitbringst und das ist schon wirklich spannend. Lass uns mal zur Entwicklung kommen. Am Anfang, es war früher noch viel krasser, also vor 10 Jahren wusste man immer, wenn die Saison anfängt, der Volleyball ist noch nicht so richtig, sieht noch nicht so richtig nach Volleyball aus. Trotzdem, auch wenn wir die letzten Jahre immer schon auf einem ganz anderen Niveau angefangen haben, hat man ja eine Entwicklung. Kannst du dazu was sagen? Lässt sich das in Zahlen messen, dass man sagen, bestimmte Sachen werden besser? In 4, 6 Wochen, 8 Wochen oder in der Hinrunde, das war am Anfang noch ganz schlecht, ist jetzt gut geworden. Gibt es sowas, dass du sowas verfolgst oder ist das für euch gar nicht so relevant?
Wir verfolgen das schon im Allgemeinen, aber nicht im Vergleich zur Vorsaison.
Nee, ich meinte nicht Vorsaison, sondern Beginn der Saison, also dass du dieselbe Mannschaft vergleichst.
Ach so.
Also du sagst, am Anfang hat der Pipe noch nicht funktioniert, weil die Abstimmung nicht da war und das läuft jetzt. Oder solche Dinge, keine Ahnung.
Ja, das ist schon. Also ich glaube, Stefan geht jetzt mehr mit Santi ins Gericht, wenn er weniger Pipe spielt, als noch Anfang der Saison.
Okay.
Weil jetzt ist der im Training integriert. jetzt sollte auch gespielt werden. Mhm. Und Anfang der Saison, da ist es halt für einen neuen Zuspieler auch schwierig. Und wenn er da halt weniger spielt, dann sagst du, okay, gut, er hat halt gerade noch nicht das gute Gefühl dafür. Trainieren wir das mehr. Dafür gibt es ja auch verschiedene Übungsformen, die wir ja haben. Mhm. Und die trainieren wir halt. Das ist okay. Stefan hat auch so einen kleinen Fahrplan sich aufgeschrieben, wann er gewisse Sachen ansprechen möchte. Also, um dann nochmal einen neuen Input zu geben den Jungs. So. Es gibt eventuell auch ab und zu mal neue Angriffsideen, wie wir den Angriff laufen wollen. Das kommt erst nach Weihnachten. So.
Kommen die von Stefan oder kommen die teilweise auch von Spielern?
Die kamen mal vom Spieler, mhm. Dorden Zorbrick.
Yeah.
mit seinem legendären Einbeiner. Ich sag mal so, es gibt keine Aktion, die Stefan, glaube ich, noch nicht gesehen hat.
Okay.
Und die Aktionen, die er toll findet, die auch in so Spielsystem passen, die versucht er zu implementieren. Und das funktioniert ganz gut. Da hat er sich einen Fahrplan aufgeschrieben, wann er was reingibt.
Okay.
Und sozusagen den Jungs wieder einen neuen Input gibt, neue Lust am Training, weil ihr seht ja nur das am Spieltag, aber ihr seht ja nicht, was wir jeden Tag machen. Wir sind ja trotzdem jeden Tag 3 Stunden in der Halle und schießen uns die Seele aus dem Leib. Und das kann auch langweilig werden, wenn du immer die gleiche Übung machen musst.
Ja.
So eine Woche ist das kein Problem. Da ist das meistens sogar zielführend, wenn du eine Woche lang die gleiche Übung machst, dann weißt du, okay, gut, in der Situation spielen wir halt den, der funktioniert zu 100%. Mhm. Aber wenn du es halt über mehrere Wochen, sei es einen Monat, dann ab dem 1.12. sagen kannst, ja, heute gehen wir wieder ins Training und ich weiß, wir werden wieder Aufschläge in 1 machen und dann nur Angriffe über 4 mit Halbur. So, dann sagt der Spieler so, das machen wir heute im Training. Dann guckst du ihn so an, so, der Trainer hat noch gar nicht gesagt, was wir heute im Training machen. Und dann sagt der Trainer, wir machen heute im Training. Dann weißt du, okay. Und wenn du dir auch noch das Gesicht zum Spieler anguckst, dann weißt du,
Wenn es vorhersehbar
wird. Wenn die Übung cool ist, kein Problem, mach was weiter.
Mhm. Ja.
Aber wenn du merkst, dass die Spieler darauf keinen Bock mehr haben, weil das einfach langweilig ist, weil die einfach mehr anderen Input haben wollen, dann musst du was verändern. Mhm. Aber das Problem hatte ich zum Glück hier in Lüneburg noch nie. Muss man auch dazu sagen, hatte ich hier in Lüneburg noch nie. Und da bin ich Stefan auch sehr dankbar und habe selber auch was für mich als Trainer bei ihm mitgenommen. Um herauszufinden, okay, gut, welche Übungen kann man eventuell auch auf untere klassische Teams anwenden. Und ja, das macht ganz viel Spaß.
Ja, wir haben, vorhin hatte ich die Frage gestellt zu der größten Überraschung bei der SVG. Lass uns das jetzt mal komplett ausweiten. Größte Überraschung in der Bundesliga in der Hinrunde jetzt bisher für dich. Vielleicht auch da, wenn du was zu Zahlen sagen kannst, ohne die Zahlen muss ich die Zahlen nennen.
Ja, die größte Überraschung in der Bundesliga ist auf jeden Fall die SVG.
Ja, okay. Punkt. Ende. Punkt. Feierabend. Ja. Folge vorbei. Ist das eine
Überraschung? Mal ganz provokativ.
Nein.
Ist es eine Überraschung?
Also Überraschung ist eher sowas, was Ludwigsburg geschafft hat jetzt. Mhm. Die sind ja über die Liga drüber gefahren. Mhm. So was.
Ja.
Niemand hat gedacht, dass ein Team, was so einen Aufsteiger macht, so rüberfährt. Das letzte Mal ist, glaube ich, erst vor 10 Jahren oder so passiert. Das war, glaube ich, auch so ein Team aus dem Norden. Ich glaube, die hießen SVG Lüneburg. Die sind auch ganz gut rübergegangen in ihrer ersten Saison.
Dann kam Frankfurt, die auch.
Ja, gut, Frankfurt hat aber einen anderen finanziellen Background gehabt. Natürlich. Das wusstest du gleich schon selber, dass da war was anderes. Die kamen anders in die Liga.
Meinst du nicht, dass Ludwigsburg auch einen größeren finanziellen Background hat?
Die haben einen finanziellen größeren Background, aber der ist nicht so groß wie bei Frankfurt. Mhm. Frankfurt war ja gleich im Millionenbereich.
Ja.
Und da hast du ja auch gleich namhafte Spieler gehabt.
Mhm.
So, ja, wenn man in Ludwigsburg guckt, dann sagt eigentlich nur Ben Bonin was, der mal vierter außen in Friedrichshafen war und mal ein bisschen Stamm gespielt in Bitterfeld. Aber sonst sagt der Rest halt nichts. Tim Köpfli war nur verletzt in Bitterfeld, das hat leider auch nichts. Und ja, den Libero kannten wir aus Groningen. Der war uns bekannt, aber ja, der Rest war.
Das ist alles. Der spielte ja sensationell auf in Ludwigsburg. Also in Groningen war der mir gar nicht so.
Richtig, der war in Groningen
war nicht schlecht.
Ist nicht so aufgefallen, aber ich glaube, ihm liegt auch das neue System mit dem Aufschlag und der Bewegung, dass die anderen sich früher bewegen darf. Mhm. Das liegt mir ganz gut und das spielt er halt perfekt.
Mhm.
Ja. Aber ja, das ist so. Und dann natürlich so die andere Überraschung ist halt, dass du wieder als Top-Team, Anführungsstrichen, kein Team unterschätzen darfst, weil sonst du ganz schnell Sätze oder gar sogar Spiele verlierst. Mhm. Also das ist jetzt Düren passiert, Friedrichshafen passiert und zum Glück noch nicht passiert.
Berlin und, ist es passiert.
Ja, Berlin hat aber nur gegen die guten Teams, also gegen, gegen Düren, Friedrichshafen und Lüneburg verloren. Und aber alle anderen haben sie halt geschlagen, deswegen sind sie wieder auf Platz 3. Die sind schon wieder oben dabei. Und ja, klar, man sieht immer noch, dass da irgendein Problem ist und dass man da versucht, Lösungen zu finden. Aber ja, das können wir uns aktuell erstmal von Weitem angucken, weil Berlin ist erstmal nicht auf meinem Radar für Vorbereitung. Dementsprechend brauche ich mich damit erstmal nicht beschäftigen und beobachte das so aus der Ferne, was da passiert. Und natürlich, wir haben es auch registriert mit der schlimmen Knieverletzung von dem Bosner, von dem Viertmittelblocker. Aber ja.
Es ist in Berlin gerade sowieso eine kleine Personalengpass beim Mittelblock, wenn Mota auch noch verletzt ist. Der wird auch nicht so, also
mit Brustmuskel, Glück, mit Brustmuskel Glück. Am Brustmuskel ein Faserriss, glaube ich, war das.
Ui. Ich hatte gelesen, mit Glück Ende Dezember, Anfang Januar ist er wieder da. Gute Besserung an der Stelle.
Ja, das ist auf jeden Fall Engpass und sie finden keinen Mittelblocker auf dem Niveau,
der bezahlbar ist.
Ja, genau. Hm. Ja, der Markt ist halt leer gefegt.
Ist Düren eine Überraschung?
Ja.
Die Hirnrunde?
Düren ist eine Überraschung, die ich aber auch erwartet habe. Also die hatten letztes Jahr halt mega verletzungsverwächt, die ganze Saison. Die sind ja, die beginnen die Vorbereitung und am ersten Ligaspieltag spielen sie mit 8 Leuten, davon 14. So, weil halt der Rest alles verletzt ist. Hm. Dumme Verletzungen. Keine Ahnung, also ja, es ist einfach Pech gewesen, einfach Pech. Mhm. Und diese Saison, die haben wieder gut eingekauft. Wir wussten, okay, gut, das ist ein Team und Christoph Achten hat das Team sehr gut zusammengeformt. Er weiß, mit wem er wie spielen muss, gegen welchen Gegner, damit es funktioniert. Und haben uns auf den falschen Fuß erwischt. Wir waren auch nicht gut an dem Tag. Aber trotzdem haben die überragend aufgeschlagen, Glück mit ihrer Netzkante gehabt. PS, das Glück hatten wir dann zurück im Pokal-Halbfinale.
Ja. Ausgleich und Gerechtigkeit.
Ja, und ich glaube auch, wenn man Christoph fragt, welches Spiel er lieber gewonnen hätte, wäre es glaube ich auch das Pokalspiel gewesen. Aber nichtsdestotrotz ist es so passiert. Düren spielt eine überragende Saison bis jetzt auch. Haben sich ja trotzdem wieder gefangen und war nicht umsonst für ein paar Stunden Tabellenerster gestern.
Bis das wir dann sehr schön gesagt.
Für ein paar Stunden. Ja, ich war überrascht.
Mal wieder.
Der Hallensprecher sagte plötzlich so, ja, Lüneburg, Tabellenzweiter. Ich so, hey, seit wann sind die jetzt Tabellenzweiter? Und dann guckte ich so, ah, war der Düren gestern gespielt. Und so, ja, okay, wusste ich Bescheid. Also ich war überrascht, ich war überrascht, dass das dann plötzlich sowas kam. Ne?
War jemand aktuell auf dem Stand?
Ich war so, ich bin ja schon hinterher so, dass dass gewisse Sachen konkret korrekt gesagt werden.
Ja, klar.
Genauso wie mit Jesse Elser seiner Geschichte in Dachau, dass er dort vor 2 Jahren 7 Asse geschlagen hat.
Du meinst die Nummer 3?
Die Nummer 3.
Im Kommentar wurde meistens nur Nummer 3 gesagt.
Ja, und dann hat er gestern das nochmal ein bisschen getoppt mit 7 Assen und ein Overpass, den er gemacht hat. Also er hat es nochmal besser gemacht und hatte ihn auch schon eingestimmt gehabt auf das Spiel. Ich war mir relativ sicher, dass Jesse gegen Dachau spielt und habe ihm dann das MVP A4-Blatt, was er da bekommen hat in Dachau vor 2 Jahren, war so eingerahmtes MVP-Sache. Das hat er hier gelassen und das habe ich mir um den Nagel gerissen. Steht bei mir in der Vitrine neben ein, zwei anderen schönen Pokalen und so, und da habe ich ein Foto geschickt, ey, guck mal, Jesse, das hast du vor 2 Jahren gemacht, da hast du brutale 7 Asse aufgeschlagen, also okay, man, ich mach das nochmal.
Hat er gesagt.
Er hat es nochmal gemacht und dann schlägt er im dritten Satz oder so 2 Asse auf, Gegner nimmt eine Auszeit, Jesse kommt zu mir, yeah, man, ich mach's für dich und ich hab mich gefreut für ihn, ich habe mich gefreut fürs Team, ich habe mich auch gefreut für mich, dass ich ihn so ein bisschen da motivieren konnte. Weil er hatte natürlich einen miserablen Einstand beim Freiburg-Spiel. Da hat er, glaube ich, das schlechteste Spiel gemacht, seitdem ich ihn kenne. Mhm. So, das war einfach nicht das Spiel, was er spielt. Mhm. Und ich war ich war sicher, dass er auf jeden Fall seine weitere Chance bekommt. Hat er ja auch bekommen jetzt gegen Dachau, dass er einfach zeigen kann, ja, er ist der Mann. Und bei Stefan brauchen wir auch keine Angst haben, dass Stefan dann so einen Spieler fallen lässt. Das kann in anderen Teams anders aussehen, dass so ein Spieler nach so einem Spiel gecancelt wird von dem Trainer. Mhm. Aber Jesse hat auch gleich am nächsten Tag beim Training abgerissen ohne Ende. Show zwei Ass ineinander eingeknallt. Und das musst du erstmal schaffen. Gegen Show zwei Asse hintereinander einzauen in der Arena. Und auch generell im Angriff war dann ausgewechselt, hat gezeigt, so, ey, Stefan, das war ein Ausversehen und ich zeig dir, dass ich spielen kann und spielen will. Hat er gezeigt, mir macht es Spaß, dazu zu sehen, bei dieser Entwicklung weiter dabei zu sein. Und ja, hilft natürlich auch den Spielern, wenn sie mal ein bisschen angeschlagen sind, dass dann jemand auf der Bank ist, der sagt, so, ey, komm, ich übernehme. Ja, und ja. Brauchst nicht Angst haben, so, scheiße, wenn ich heute nicht spiele, dann wird das nichts. Das gibt's nicht.
Ja, das ist das Schöne, ja. Dass man sich auch nicht auf eine. Gut, es läuft so ein bisschen auf eine erste Sechs gerade hinaus, aber es ist dann schön, wenn solche Dinge kommen, wie dass Jesse sich wieder da reinspielt und so. Ganz schön. Ich würde aber ganz gern nochmal bei dem Pokalspiel gegen Düren bleiben. Jetzt, als ich noch nicht auf die Zahlen geschaut hatte, während ich das Spiel genossen habe, habe ich eigentlich nicht verstanden, warum wir gewonnen haben. Also als ich dann auf die Zahlen geschaut hatte, hatte ich es dann auch nicht so richtig verstanden. Das waren so Nuancen. Ich würde sagen, es war, glaube ich, die Fehlerhäufigkeit bei Düren etwas mehr. Also ich glaube, sogar bei den Angaben war auch ein bisschen die Fehlerhäufigkeit. Kannst du dazu was sagen? Weil für mich waren die durchaus gleichwertig, Fehler waren häufiger. Aber wie gesagt, so ganz hatte ich es nicht verstanden und dann waren die Portion Glück diesmal auf unserer Seite. Wir hatten es ja schon.
Weniger Aufschlagsfehler als gegen Daching. Freiburg oder Herrsching.
Fängst du jetzt schon an wie Dün? wie das Bouncehaus, wie Dirk und Alex, als überall in Ing ranhauen.
Mit, okay. mit Joshua Kunstmann.
Ich habe das Gefühl gehabt immer schon, dass wir in der Abwehr da einen Schnuff besser waren als Düren. Aber wir waren vor allem, wenn ich jetzt hier reingucke, wir waren einfach von der Aufschlaglinie besser. Also da haben wir in beiden, also in Satz 1 und 2 haben wir in Aufschlaglinie wesentlich effektiver getroffen als Düren.
Also nicht im Sinne von Assen, sondern im Sinne von Druck machen.
Also für uns ist, es gibt einen Unterschied zwischen Ass und ein Deadball, also ein wichtiger Aufschlag, der uns zu 90% einen Punkt gibt. Mhm. Das ist halt so ein Overpass, wenn der Gegner halt so annimmt, dass die keinen Angriff aufbauen können. Dann haben wir halt den ersten Angriff und meistens aus einer perfekten Situation. Und da killen halt die Teams ja reihenweise mit 70%. Da hast du einfach so eine hohe Chance, diesen Punkt zu machen. Und ja, das ist dann einfach die Stärke, die wir nutzen. Mhm. Und da waren wir besser. Aber auch im Sideout, im First Ball Sideout, den ersten Ball nach der Annahme, waren wir besser als Düren. Ja? Okay. Und da haben wir höherprozentig gepunktet als Düren. Die wurden dann eher abgewehrt. Mhm. Konnten dann zwar vielleicht einen zweiten Anlauf mal einen Punkt machen und so, aber ja, das waren so die Punkte. Am Ende war es ja trotzdem ein knappes Spiel. Aber am Ende würde ich sagen, schon Aufschlag und First Ball, das waren die beiden wichtigsten Punkte. Mhm. So, was auch meine Zahlen jetzt belegen. Ich habe mal kurz reingeguckt.
Und wenn du dann wieder guckst aufs erste Spiel gegen Düren, da hat ja bei uns der Aufschlag nicht funktioniert und schon bricht eigentlich was Wesentliches weg, weil damit hast du ja nicht den Druck.
Ja, es waren zwei Punkte, die bei uns in Düren nicht funktioniert. Das ist erstens der Aufschlag, gebe ich dir recht. Das zweite war aber auch, dass Düren viel besser abgewehrt hat als wir. Mhm. Wir waren in der Abwehr nicht gut genug, weil Düren einfach immer sehr gut clevere Lösungen gefunden haben. Vor allem der Pool hat er mit seinen Legern da schön für Stress gesorgt, womit wir, weiß ich nicht, nicht ganz so gerechnet haben, vielleicht im Training so nicht ganz da bereit waren für diese aggressiven Leger, die er macht. Mhm. Und dann haben sie auch ganz gut an den Block angeschlagen bei Hyper-Situationen, wo wir normalerweise die Bälle einsammeln. Und ja, am Ende haben sie uns so geknackt. Und das haben wir aber jetzt zum Glück umdrehen können.
Aber das habt ihr euch doch dann genau angeschaut, würde ich jetzt mal unterstellen, vorm Spiel. Das heißt, du guckst dir an und was macht man als Blockspieler, wenn man hochspringt und dann am Arm angeschlagen wird vom Ball? Wie kannst du denn sowas vermeiden? Lässt sich das doch nicht? Oder springst du dann anders, stellst dich anders zum Ball? Oder?
Du darfst nicht mit weniger Intensität springen. Wenn du weniger springst, dann hast du nicht die richtige Körperspannung. Du musst immer gleich springen. Die Frage ist, wie du die Arme hältst. Mhm. So, und da gibt es natürlich die Option, dass du einfach ganz normal deine Arme in einem ganz normalen Winkel nach oben rausstreckst, so leicht rüber greifst ins Feld und dann bist du halt, hast dann die Höhe auf, dann hast du den Block bei 3,30 stehen. Mhm. So, dann geht der Angreifer dann ran und schlägt dir halt oben an. So, gut. Was machst du als nächstes? Gut, du nimmst die halt Hände halt weiter runter. Blockst halt nicht mehr so hoch, sondern bist weiter unten mit den Händen und blockst halt dann die Bälle, die er gerade in den Block schlägt, die blockst du halt ab und alles andere, was er in High-Ends gegen möchte, das geht dann ins Aus. Mhm. So, da gibt es aber auch so ein paar Übungen von Stefan und so alles, die wir da schön machen.
Die machst du dann vor dem Spiel?
Die machen in der Trainingswoche davor. Mhm. Haben wir jetzt nicht gemacht, weil es hat gereicht, das anzusprechen.
Echt?
Ja, aber es wurde aber auch schon bei vorherigen Gegnern hatten wir das auch schon mal, also vor dem Pokal hatten wir ähnliche Gegner, die jetzt auch mal oben High-Hands schlagen. Und da haben die Jungs das gut umgesetzt mit dem Andersblocken. Mhm. Und da brauchst du es auch nicht mehr ansagen, extra trainieren vor so einem vor so einem Dürrenspiel. Wenn du sagst, okay, das haben wir schon mal gegen anderen Spieler gemacht, dann machst du es doch einfach genauso. Ja, und dann musst du nur noch mal wegen der Abwehr noch mal sprechen. So, und das kam uns, glaube ich, auch das Freiburg-Spiel ganz gelegen. Weil Freiburg ja auch sehr viel tippt und so. Mhm. Hatten wir also einen guten Sparringpartner. Okay. wenn man das überspitzt nimmt. Ich möchte Freiburg nichts wegnehmen. Ja, aber dann war das Ding auch gegessen. Also da war das Ding auch klar, dass wir gegen diese Aktionen jetzt ein Mittel haben. Und dann müssen sie andere Lösungen finden. Und wir haben uns besser gegen Cannon eingestellt. Der war halt echt, der war echt gut gegen uns.
Mhm. Ja. Wobei, schlecht war er ja auch nicht
beim
Pokalspiel.
Aber vielleicht waren es so diese zwei, drei Dinger, die wir halt abgewehrt haben, die gereicht haben.
Besser im Griff gehabt, dass er nicht so leicht durchkommt.
Weil so, das Spiel war ja trotzdem knapp, auch wenn es ein 3-0 war.
Ja. Das sagt ja, also wenn da jemand sagt, das war ein einfaches Spiel für Lüneburg, dann ist das ja halt Quatsch. Also ja. Das war jetzt alles andere als einfach.
Es steht zwar ein 3-0 darauf, aber...
Das heißt ja erstmal nichts.
Also ich habe das schon letztes Mal gesagt beim Freund, du kannst ein knappes Spiel 3-0 gewinnen, du kannst aber auch ein deutliches Spiel nur 3-2 gewinnen, wo du aber trotzdem 30 Punkte plus hast.
Ja.
Du musst halt einfach nur, die Gegner muss halt nur die anderen beiden Sätze so knapp gewinnen und du gewinnst die anderen drei deutlich und dann hast du plötzlich einen riesen Plus. War eigentlich ein einfaches Spiel, die drei Sätze, aber die anderen beiden Sätze waren halt blöd. Und es gibt halt schon Unterschiede.
Haben wir doch beim VCO gegen Dachau gesehen. Ein Satz zu 6 verloren und das Dachau hat das Spiel trotzdem noch verloren.
Ja,
ich habe es leider nicht gesehen, das Spiel komplett. Ich habe das Ende gesehen und das
Spiel. Ich habe auch nur grob reingeguckt. Haben nochmal geguckt, was Joris da gemacht hat. Er hat gut gespielt.
Ich fand, also allein das Ergebnis finde ich beeindruckend für den VCO. Allein das, die dann gegen Dachau gewinnen, die dann auch jetzt Düren geärgert haben. Also Dachau zuletzt irgendwie so ein bisschen eine Wildcard gewesen.
Ja,
oder Dezember, ich glaube, wir sprachen schon mal drüber, es ist so ein bisschen der Monat der Überraschung. Also passieren gerade Dinge, mit denen rechnet man nicht vor der Saison.
Naja, ich bin echt gespannt. Vor allem morgen sind ja auch noch, ich habe gesehen, morgen sind noch mal 2 Spiele.
Ja.
Mir tun die Spieler leid und so alles, weil das ist natürlich auch schwierig, weil wenn du möchtest, irgendwie auch noch zur Familie oder so. Mhm. Bei uns sind die Jungs ist alles schon ausgeflogen. Ich reise morgen ab.
Okay.
Ich 6 Stunden nach Würzburg mit einem Auto, aber die Zeit nehme ich mir.
Ja, Jesse hat das gestern im Interview gesagt.
Genau, Jesse ist heute nach London geflogen. Jemand anders ist in die Schweiz gefahren. Alles drum und dran. Also die Jungs suchen sich dann so ein paar Freunde aus, wo sie dann gemeinsam Weihnachten feiern, weil zurück in die USA oder nach Kanada zu fliegen, geht halt nicht. Ging früher, wo die Liga noch kleiner war. Ich habe ja lustigerweise Björni gestern mal eine Liste geschickt mit wie viele Spiele ich wann gescoutet habe. Ich habe in den ersten beiden Jahren knapp 30 Spiele gescoutet. Wir sind jetzt aktuell bei 60, die letzten 2-3 Jahre, die ich live scoute. Nur Live-Scout, die wir spielen. Also doppelt so viele Spiele machen wir jetzt gerade.
Wir sind immer so weit gekommen, ja.
Erstens das, dass wir auch natürlich international jetzt spielen auch, aber auch, weil die Liga halt so groß ist. Mhm. Also wir haben jetzt, also letztes Jahr hatte ich 58 Spiele gescoutet von der SVG, inklusive Vorbereitung. Wir werden dieses Jahr auf 60 kommen, wenn alles dreimal auf Holz geklopft, auf eine alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und ja, das ist natürlich auch eine Belastung und hat man natürlich auch wenig Zeit für Regeneration.
Aber hat die Liga, seitdem die SVG in der ersten Bundesliga ist, schon mal so viel Spaß gemacht? Also für mich ist es so viel Unterschiedliches. Und teilweise kannst du nicht sagen, hey, das Spiel, weißt du, es geht so. Naja, gut, bei einigen kannst du es vielleicht sagen. Aber so viel an Überraschungen, so viel an dem, womit du nicht rechnest, so viel an Gleichwertigkeit, das ist richtig, richtig, macht Spaß. Also kannst du nicht anders sagen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es schon mal so war.
Anders, es war anders. Mhm. Es war mal so, dass dann du hast halt oben Friedrichshafen, Berlin, da wusstest du, da kriegst du immer eine Rutsche und alle anderen Teams, die schlagen sich gegenseitig und dann kämpfst du um Platz 3, 4. So, das hatten wir schon mal. So, da waren dann Dachau, war Düren, Herrsching, wir, Gießen, KW war auch noch einmal in der Verlosung da drin, wo ich mich erinnere. Das waren so die, das war ein wildes Jahr, wo es war wirklich so, glaube ich, nur 3 Punkte Unterschied zwischen Platz 8 und Platz 3. War richtig knapp, da war der letzte Spieltag so entscheidend und wir hatten, glaube ich, da KW gehabt. Dann sind wir nach KW gefahren und mussten aber 3-0 gewinnen oder 3-1 gewinnen für die 3 Punkte, um auf Platz 3 am Ende in der Tabelle zu stehen. Mhm. Haben wir auch geschafft gehabt. Ja.
Ja, aber wie gesagt, dieses Platz 1 und 2 hat sich halt jetzt geöffnet. Es ist jetzt, also ich weiß nicht, ich gucke die polnische Liga nicht, aber dort sagt man ja auch, dort ist es auch so ein bisschen offen von Platz 1 bis Platz 8 oder was sage ich jetzt einfach mal, wo du einfach vorher nicht weißt. Kann man jetzt ganz pauschal nicht bei uns sagen, wenn man ehrlich ist, aber Überraschungen können passieren.
Ja, du musst, jedes Team muss sich zu 100% auf die Gegner einstellen, sonst wird es schwer.
Ja.
Und das ist nicht nur die Vorbereitung für die Trainer und alles drum und dran, das ist auch die mentale Sache. Und wir wissen, wie schwer es ist, sich nach einem Highlight, wenn man gewonnen hat gegen Düren im Pokal, auf den nächsten Gegner einzustellen. Das ist super schwer. Und da muss man vom Kopf her wirklich sich so fokussieren, nein, es ist nicht irgendein Gegner, es ist jetzt der nächste Gegner. Und den werde ich genauso behandeln wie Düren, den werde ich genauso behandeln wie Lissabon, wie Reschow. Und wenn da halt Dachau draufsteht, dann steht da Dachau drauf, ist mir egal.
Es ist
aber dann, ich gehe trotzdem gegen dieses Team 100% dagegen vor. Und nach dem Spiel kann ich sagen, oh, das war aber einfach.
Es ist dann eben nicht nur Dachau, in großen Anführungszeichen.
Genau.
Das hatte ich von Stefan auch oft gehört, der lebt es ja ganz gut vor. Wir bereiten uns mit 100% auf jeden Gegner vor, spielen mit 100% gegen jeden Gegner. Damit du am Ende nicht so doof dastehst, so, Mensch, wie haben wir jetzt gegen nur Dachau verloren?
Genau.
Das gibt es ja in der Liga auch gar nicht mehr. Da, wie gesagt, es passiert gerade viel buntes Zeug und da kannst du halt nicht mal die Vorbereitung vernachlässigen.
Aber es gibt halt Gründe, warum wir in den letzten Jahren haben wir bis jetzt nur verloren gegen Berlin, Friedrichshafen, Düren, Herrsching und Gießen. Das ist in den letzten 3 Jahren, das sind die einzigen Gegner gewesen, gegen die wir verloren haben. Gegen alle anderen Teams haben wir kein Spiel verloren. Maximal vielleicht einen Punkt verloren, aber kein Spiel verloren. Das ist einfach der Grund, weil wir halt jeden Gegner ernst nehmen. Und selbst gegen einen Gegner wie Krifte, im Pokal, Achtelfinale, zweite Liga, ja, sitze ich halt dann da und bereite schon Wochen vorher, suche ich mir 8 Spiele raus, die letzten 8 Spiele, und versuche mir aus diesen 8 Spielen 5 Spiele rauszunehmen, die ich nachscoute. Die scoute ich halt vom Video aus nach. Ist halt auch anstrengend, weil das Video natürlich nicht die Qualität hat, die wir haben. Manchmal ist es wirklich mit einem Toaster aufgenommen.
Schön.
Es ist echt. Einmal habe ich wirklich Augenschmerzen bekommen, weil meine Augen versucht haben, scharf zu stellen.
Das Video war nicht scharf. Nicht verarbeiten.
Und dann haben meine Augen getränt. Also es war schon traurig, dass sowas auch passieren kann in der heutigen Zeit.
Naja.
Aber gut, man muss halt Leuten auch mal man muss auch Vereinen die Zeit geben, sich auf gewisse Sachen einzustellen. Deswegen kommunizieren wir auch mit dem Verein. Aber ja, und dann reiten wir uns auf Kräfte halt mit 5 Spielen aus der Liga vor und wissen halt ganz genau, okay, da ist halt ein Büchi, der ist ein richtig krasser Diagonaler, den müssen wir in den Griff kriegen. Und dann ist er jetzt in Dachau und wir wussten, okay, gut, das ist der Büchi aus Krifte, der ist gut und hat es ja auch nicht schlecht gemacht.
Ja. Ja, sowohl in Dachau als auch in Griftel wohl.
Genau, genau.
Die Kommentatoren genau. Waren Fans, den Namen habe ich oft gehört.
Ja.
Aber ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der erst gewechselt ist.
Ja.
Ach, spannend.
Das ist zum Glück mein Vorteil.
Ja, du bist ja, voll auf dem Stand.
Aufgrund meiner Faszination für diese Zahlen und für die Statistiken bin ich auch immer drauf und dran, was die Teamzusammenstellung und so angeht. Also ich weiß eigentlich, also ich kenne eigentlich jeden Spieler, der irgendwo ist bei welchen Teams. Und wenn da ein Spieler auf der Liste steht, den ich nicht kenne, dann ist es meistens ein Spieler, der aus der zweiten ist, der einfach nur dabei ist oder noch nie gespielt hat. So, dann ist es auch okay. Aber ich habe zumindest diesen Namen gehört. So, und dann ist das auf mich ganz gut. Kann man auch Sache einschätzen.
Lass uns doch mal an das Ende vom Februar denken. Wir sind zum 4. Mal im Finale im DVV-Pokal. Und ich würde sagen, der Unterschied zu dem, was wir bisher hatten, ist, dass wir zumindest 2-mal davon als kompletter Underdog ins Finale kamen. Beim letzten Mal waren wir sicherlich nicht mehr der komplette Underdog, aber wir waren zumindest nicht als Favorit da reingegangen. Und ich könnte mir vorstellen, wir werden von einigen als Favorit in diesem Finale sogar schon betrachtet. Ist eine ganz andere Geschichte, oder?
Ja.
So mental eher das Gefühl, gewinnen zu müssen. Kannst du dir das vorstellen, dass es so bei den Spielern auch so ist?
Gewinnen zu müssen ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Gewinnen zu wollen, das ist der Ausdruck. Aber zu wissen, dass du ebenwürdig bist, das ist, glaube ich, dieses Jahr höher denn je. Weil, also vor 3 Jahren, war das vor 3 Jahren?
22, glaube ich.
Also dann vor 4 Jahren.
Vor 4 Jahren. Da durfte ich ja auch das erste Mal dabei sein mit der SVG. Und da war das schon so, ja gut, wir wissen, wir haben Friedrichshafen vorhin in der Liga geschlagen. Wir wissen, wir können sie schlagen, aber wir wissen auch, da drüben steht eine echt gute Truppe da. Und die waren auch echt gut. Wir hatten dann Simon Hirsch im Griff gehabt. Und dann wurde dann unser zukünftiger Mittelblocker eingewechselt auf Diagonal und hat dann nochmal die Kohlen aus dem Feuer geholt für Friedrichshafen, unter anderem mit Lukas Maase. Und ja, da ist noch eine Situation, die ist mir immer noch im Gedächtnis geblieben. Ich glaube, war 3. Satz, stand 1-1 in Sätzen, 3. Satz. Und Jordan Evert kriegt bei 16-15 Führung für uns, kriegt einen Pipe und schickt 99 von 100 Pipes, hat er ins Feld gehauen. Und hat das diesen Pipe blockfrei ins Aus, in die Seiten aus, wo er eigentlich den Ball nie hinschlägt. Und ich dachte so, oh Scheiße, warum passiert denn das ausgerechnet heute? Und das war so für mich so das Ding, so was dann auch so ein bisschen weiß ich nicht. Für mich war das so ein Punkt, der für mich Punkt war dafür, warum wir das Spiel verloren, unter anderem verloren haben. Ich will jetzt nicht Jordan Ewer das sagen, aber so hat so ein bisschen so die Energie rausgenommen, so eine Aktion. So kann ja immer so eine Aktion kann entweder so den Umschwung bringen, wie Chargers jetzt im 5. Satz, wo er Haynes blockt. Das kann dem Team mega viel Energie geben, aber halt kann dir auch Energie ziehen, wenn du halt da plötzlich so dein wichtigster Angreifer einen Fehler macht, den er eigentlich nie macht.
Und ich glaube, mich zu erinnern, dass es dann auch mehrere negative Punkte gegen uns gab in einer Reihe dann im 3. Satz
damals. Naja.
Ich weiß nicht, ob das der erste davon war, das weiß ich nicht mehr.
Ja, irgendwie auf jeden Fall war es für mich so, dieser Ball war für mich, ist mir auf jeden Fall so hängen geblieben. Dieser Ball und dass halt Lukas Maase dann reinkam und uns dann verhauen hat. Und mit großer Nase zu uns kommen. Ja, ich würde euch dabei helfen, das nochmal zu gewinnen. Und dann haben wir es leider nicht geschafft, weil wir Berlin im Viertel- oder Halbfinale hatten. Das war aber ja. Nee, es war so, das war der Punkt für mich in dem Pokalfinale. Weil war es das erste Pokalfinale für mich als Scout für ein Team. Davor war ich schon 2-3 Mal da für die Liga als Scout, wie auch die letzten 2 Jahre. Habe ich auch für die Liga dort vor Ort gescoutet. Den offiziellen Scout gemacht, den mache ich dieses Jahr nicht mehr. Aus Gründen. Aber ja, das, was für mich wichtig ist, dass die Technik funktioniert. Und da bin ich jetzt auch schon wieder im Austausch mit der Liga, mit Mannheim, dass das alles funktioniert, dass wir die Kabel legen, weil das alles ein bisschen komplizierter dort, weil die Halle ein bisschen mehr Funkwellen hat als eine andere Halle. Selbst Berlin ist da noch relativ harmlos. Aber da muss man wirklich mit sehr viel LAN-Kabel arbeiten, damit die Netzsachen funktionieren. Und das daran bin ich jetzt dran, weil das Wichtigste für mich ist, dass das funktioniert, damit Stefan sich auf das Sportliche konzentrieren kann. Und dann halt die Zahlen auch nutzen kann und nicht plötzlich die Zahlen nicht mehr hat.
Genau. Ja, wäre in so einem Spiel ärgerlich, wenn plötzlich die Daten fehlen.
Ja, es,
das braucht man da nicht.
Kopfkürzer kann ich nicht mehr werden, ich bin nur so klein.
Aber wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, du würdest das jetzt als Bürde gar nicht so groß betrachten.
Nein,
das ist für euch eigentlich gar nicht so das Thema.
Nein, wir haben na, dahin zurückgucken eigentlich nur Bernd, Stefan, Tiki und ich. So, wir wissen, dass da, was da gewesen ist, so. Und da werden Schlüsse draus gezogen, wie man die Vorbereitung noch entspannter macht, noch alltäglicher macht. Ne? Mhm. Weil das Schlimmste ist, auf dich prasselt so viel ein bei dem Pokalfinale. Andere Halle, hast noch nie dort gespielt, kommst dahin, es geht um einen Titel, Adrenalin schießt dir sonst wohin. Und alle fragen dich, und, wie sah es? Leute, wir wollen das Spiel. Es soll der gleiche Ablauf sein wie vor Dachau. Es soll der gleiche Ablauf sein wie vor Krifte. Es soll der gleiche Ablauf sein. Sehr präzise Analysen, vielleicht ein bisschen mehr Videovorbereitung auf andere Spieler. Aber es soll so natürlich wie möglich sein, so alltäglich wie möglich, damit man da weniger Stress hat, damit die Jungs so entspannt wie möglich aufs Feld gehen können und dann ihr A-Game abliefern können. Und dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht was in die Höhe strecken können. Außer es ist, was diesmal nicht nur Silber ist, wie die letzten drei Male.
Na gut, ich sage mal so, Spaß gemacht hat es immer.
Ja.
Und was dann rauskommt, müssen wir uns überraschen lassen. Aber es ist halt einfach eine andere Situation. Also auch für uns als Fans. Wir waren bisher Underdogs. Einmal großer Underdog, einmal beim letzten Mal konnte man schon hoffen, wenn alles richtig gut läuft.
Aber trotzdem Underdog.
Hat halt nicht funktioniert. Aber
trotzdem
immer noch.
Underdog, glaube ich, beim letzten Mal.
Und dieses Mal ist es halt ein bisschen
Augenhöhe.
Anders.
Ist Augenhöhe. Ich sage, es ist ein 50-50-Spiel.
Okay.
Ja.
Und je nachdem, wie wir ankommen. Aktuell, wieder auf Holz klopfen, ne? Wir haben keine großen Verletzungen gehabt. Friedrichshafen, Tim Peter hat einen Knochenbruch im Fuß jetzt. Mhm. Fällt für 4 Wochen aus. Die haben ihren Hauptangreifer kurz vor Saison verloren, der rausgekauft wurde bei Polen, die auch bei uns dran waren. So, hätte uns auch treffen können, solche Sachen. Und das tut halt weh.
Ja, klar.
Und dann ist denn ihr anderer Hauptangreifer, den sie eingekauft haben, der verletzt sich gleich mal am Knie. So, der kommt jetzt wieder, aber ja, es ist nicht einfach für Friedrichshafen. Mhm. So, aber wir haben noch Zeit bis Freiburg, bis Februar, bis Pokalfinale und da kann es anders aussehen. Da können alle von Friedrichshafen da sein und ich will es jetzt nicht sagen, aber bei uns können auch wichtige Spieler plötzlich verletzt sein. Und wir kriegen das nicht ganz aufgefangen und dann sieht die Situation auch wieder anders aus. Also wir werden alles dafür tun, dass wir, also erstmal war das Ziel für uns, zum Finale zu erreichen. Das haben wir erreicht. Jetzt das Ziel, zum Finale zu gewinnen. Das haben wir bis jetzt noch nicht erreicht, aber das war erstmal die erste Aufgabe. Aber jetzt gucken wir erstmal auf die anderen Sachen, die wir vor uns haben. Weil bis zu diesem Pokalfinale haben wir viele, 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 viele andere Spiele, die auch geil sind.
Absolut. Absolut.
Sollte dann vorher nicht im Kopf stecken, dass du dann irgendwie den Fokus auf die anderen Spiele verlierst.
Nö, wenn das jetzt haben wir, schon, wenn haben, jetzt wir haben wir in dem Abend relativ gut aus dem Kopf wieder rausgekriegt.
Sehr gut. So gehört sich das.
Ja, doch, da hast du ja vollkommen recht. Also es sind noch ganz viele Spiele, wo ich mich besonders darauf freue, ist das Spiel in Lissabon, da werden etwa 60 Lüneburger allein schon da sein.
60?
Das ist schon der Hammer. Das ist schon der Hammer. Bis jetzt 60. Ich weiß nicht, die Tendenz ist, es kommen immer noch mal die ein oder andere.
Ja, Wahnsinn. Kauft euch Tickets, Leute. Ne? Ich glaube, da ist...
Ab nach Lissabon.
Da sind auf jeden Fall ein paar Plätze noch in der Halle frei. Und
das sagst du.
Die Halle ist eine schöne Halle. Die Stadt ist eine schöne Stadt. Ich war da selber schon.
Lissabon ist wirklich sehr, sehr schön.
Ich habe dort ein Vorbereitungsturnier gegen Benfica spielen dürfen. Das ist eine schöne Stadt. Macht auf jeden Fall Spaß, dort 3 Tage rumzutingeln für euch. Für mich wird es Arbeit sein, aber das ist egal.
Nee, absolut. Das ist auch so ein Ding, wo ich mich da freue, als Vorbereitung für Mannheim.
Da können wir, glaube ich, als Lüneburger und sowohl als Fans als auch als Verein sehr glücklich drüber sein, dass wir solche Fans haben, die einfach mal mit 60 Leuten bis nach Lissabon mitkommen.
Ja, über diese Fans, da kann ich einfach nur staunen. Das ist echt der Wahnsinn. Diese Fans, wo die uns manchmal folgen. Ich erinnere mich immer noch an den einen Fan, ich glaube, er heißt auch Christian.
Chris Schlieper, ja.
Genau, der nach Budva gereist ist.
Und vor der falschen Halle stand.
Schreibt er mir über WhatsApp und über Instagram so, ey Christian, ich hoffe, du liest es irgendwie. Ich stehe vor einer Halle und ich weiß nicht, wo ich hin muss und hier ist niemand. Und ich lese das zum Glück und sage so, ey Matze, da ist ein Fan von uns, der steht in einer Halle. Und Matze kurz so ganz schnell so, okay, ich kläre das. Und dann hat der Manager von Budva, ist da mit seinem Auto dahin gefahren, hat ihn einkassiert, also extra hingefahren. Und dann war er da mit seiner großen Fahne und alle Spieler waren mega glücklich, mega überrascht. Dass einer gesagt hat, ich mache diese Reise auch dahin. Vor allem die Reise ist ja nicht einfach für uns gewesen. Erst mit Flugzeug, dann mit Bus, dann mit Fähre, also wir haben alles mitgenommen, um dort Wahnsinn. Dann zu spielen. Also, und dann ist ein Fan dann von Lüneburg da gewesen. Ja.
Und das war der Anfang. Seitdem organisiert Chris auch das Gesamte. Ich sag nochmal danke dir, Chris, weil das war schon, das ist schon klasse, was du da alles leistest. Ich sag mal, ich kann die Mails gar nicht mehr lesen, was da alles an Anfragen kommt. Die Chris Schlieper dann alle behandelt und versucht da was zu organisieren. Das ist schon gut und ich glaube, der SVG tut es auch ganz gut. Das ist schon schön und im Grunde genommen, es zeigt es auch. Wir wollen eigentlich gerne euch begleiten, wir wollen euch unterstützen und wir wollen auch feiern dabei.
Ja.
Und da geht es nicht nur ums Gewinnen, sondern da geht es einfach dabei zu sein und einen Teil davon zu genießen. Und
genau. Ja, am Ende muss man auch sagen, so ihr kommt ja überall mit, weil ihr sagen wollt, ich will jetzt nichts verpassen, wie jetzt plötzlich Lüneburg ein Team da aus denen ihre Halle rausschießt. Und dann plötzlich sagen, ich war bei dieser Sensation nicht dabei. Und das macht ihr halt so aus dem Lüneburg und allem drum. Da reist ihr halt überall mit und das ist überragend. Wir freuen uns auch immer und es gibt nicht umsonst, überall wo wir sind, gibt es halt das Foto mit dem SVG Lüneburg als Siegerfoto, wenn wir gewinnen. Und das machen wir nicht ohne Grund. So, wir könnten uns auch immer vor das Netz stellen und unser Foto machen. Ist auch kein Problem, aber.
Ist ja langweilig, wenn du schon Fans vor Ort hast.
Genau. Deswegen, und deswegen sitzen wir auch immer an dem gleichen Fleck bei jedem Heimspiel. Direkt vor dem Lüneblock und machen dort unser Foto, weil wir den Lüneblock in Vertretung für alle Fans von der SVG halt damit auch danken wollen, dass die sagen, ey, ihr seid ein Teil von uns, also kommt ihr mit auf das Foto. Und deswegen ist auch Shane mit seinem Sohn halt immer bei uns auf dem Foto, weil halt Shane ein Teil der SVG-Familie ist und auch bei uns im Team halt, zählt zu uns, der gehört zu uns, der ist auch im Training dabei. Der ist im Training dabei und spielt ein paar Bälle ein. Ab und zu mal baggert er ein bisschen hin und her. Er macht immer ein bisschen was mit, außer er hat gerade zu dem Zeitpunkt Physio. Aber ja klar, was macht er sonst? Er macht sonst nichts. So, also dementsprechend will er auch beim Team sein und er ist eine Grinsebacke hoch 3. Also es ist so schön zu sehen und dann, ja, er hat letztens ein bisschen sich auch bewegt auf dem Feld. Ganz, 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 ganz vorsichtig, aber ich habe gesehen, die Augen waren so groß wie ein Kind, was 2 Kilo Schokolade auf dem Arm hat. Also es war schön zu sehen und ja, er fängt wieder langsam an, normal zu laufen. Und das ist nach einem Achillessehnenriss nicht so einfach.
Okay.
Also ja, aber
irgendein Ziel, ein terminliches Ziel, ohne dich jetzt hier festlegen
zu wollen, oder Ziel, was du nicht sichern darfst? Wer soll nächste Saison spielen können für uns?
Okay, das ist das Ziel. Also das ist nicht das mehr Ziel. Diese Saison. Okay.
Damit macht er ihm nur Druck, Und den Druck wollen wir ihm nicht geben. Er soll sich ganz entspannt auf seine Reha vorbereiten, wieder komplett fit werden, nichts überstürzen. Es ist sowohl was Physisches mit dem Körper, aber auch mental, dass man sagt, okay, gut, ich gehe jetzt mal in diese Streckung von der Achillessehne. Und das muss man erstmal rauskriegen. Und da sagt er selber, da ist er noch gar nicht. Dass er das, dass er sich da traut, da die Achillessehne voll zu belasten. Und das braucht Zeit und das darfst du halt nicht provozieren. Du darfst jetzt nicht sagen, ja, Playoffs, vielleicht ist er da wieder da. Wenn du sagst zu ihm, wenn du sagst ihm, Playoffs bist du vielleicht wieder da, dann sagt er, okay, gut, ich muss in Playoffs fit sein. Und so, nein, ich bin, und da glaube ich, spreche auch für Steffen alle drum und dran, wir geben ihm die Zeit, die er braucht, und wenn es halt auch erst im Dezember nächsten Jahres ist, wenn er dann erst wieder fit ist. Wenn er dann wieder fit ist, ist er wieder fit und dann darf er wieder spielen und dann wird er uns helfen und dann wird er euch zeigen, warum er so ein guter Spieler ist, warum wir so viel Vertrauen in ihn gesetzt haben. Und ja, und ich will jetzt nicht sagen, aber das Pech, was wir mit Shane haben, das Glück haben wir mit Jackson.
Okay.
So, sonst hätten wir Jackson ja nicht gehabt. So, ja. Und jetzt haben wir Jackson da und Jackson ist ein anderer Typ, aber hilft uns auch weiter. Bester Freund von Jesse. So, das ist auch schön, den dabei zu haben. Freut mich auch noch, dass er dann da ist. Und er ist auch einer, der kam aus der Verletzung wieder. Fiel gar nicht auf und plötzlich steht er bei uns unter Vertrag. Und kurz vorher haben dann erst andere Teams angefragt, so, ey, wie sieht's denn aus bei dir? Ich bin jetzt bei der SVG Lüneburg. Was wollt ihr von mir? So, ja. Also, es ist schön zu hören, so. Und ich freue mich für das Spiel, für die Spieler, dass sie bei uns sind. Und ja.
Ich gerade ein bisschen in Schwitzen, als ich kurz eher auf die Zeit schaue. Wir sind knapp an den anderthalb Stunden, knapp dran. Oh. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben, oder?
Dann geben wir mal ein bisschen Gas.
Ein bisschen.
Ich nehme mal kurz einen Schluck hier.
Genau.
Die wollen noch ein neues aufmachen.
Nochmal zurück zum Scouting.
Ja.
Gibt es für dich Unterschiede zwischen Champions League und Bundesliga oder ist das exakt das Gleiche?
Unterschiede nur in der Vorbereitung, also in den Dateien raussuchen und überarbeiten. Die dauern halt wesentlich länger, weil ich natürlich da andere Sachen kontrollieren muss, die ich bei der Bundesliga, da weiß ich, dass die funktionieren, dass über diese Rescouting-Firma, die wir haben, läuft das dann und da weiß ich, gewisse Sachen brauche ich nicht kontrollieren. Und die muss ich halt in der Champions League kontrollieren, weil ich entweder ich weiß, dass der Scout nicht ganz präzise ist oder ich kann den Scout auch nicht genau einschätzen. So, dann kontrolliere ich das. So nach 2-3 Mal durchgucken, weiß ich auch, gut, der kann das auch, da brauche ich es über diesen Punkt nicht mehr kontrollieren. Aber ja, es dauert dann trotzdem so seine 2-3 Stunden, die ich pro Spiel dann für den Gegner aufwende. Und ich nutze halt dann trotzdem 7 Spiele, die wir pro Gegner Champions League vorbereiten, aus den anderen Ligen. Also Sporting haben ja auch 7 Spiele vorbereitet aus der portugiesischen Liga. So, die Polen bin ich auch komplett dran, jetzt die Spiele nachzuarbeiten. Habe erst heute Morgen ein Spiel überarbeitet von den Polen, nachdem ich ein bisschen geschlafen habe. Weil wir waren ja heute Morgen erst um 3 zu Hause.
Okay.
So, zum Glück haben wir schon 15 Uhr gespielt, hätten wir später gespielt. Hätte es länger gedauert. So, ich habe im Bus habe ich das Dachau-Spiel überarbeitet, habe die ganzen Auswertungen an Stefan geschickt, das sind auch um die 250 Arbeitsblätter, die ich an ihn per E-Mail schicke. Ja, das dauert dann halt auch seine Zeit. Und dann hat er den Beinhof ein bisschen Football geguckt. Das hat mich zum Glück, ein bisschen abgelenkt, auch wenn ich ab und zu mal eingeschlafen bin.
Ja, gut, ich sag nichts zu Fußball. Lass uns nicht über Fußball reden.
Football.
Bitte nicht.
Football. Okay, nein.
Das ist okay.
Nein, ich hab guten Sport angeguckt.
Okay. Oh. Sehr gut.
Keine Widerworte von mir.
Vielleicht eine Frage abschließend, bevor wir ein anderes Kapitel aufschlagen, sage ich. Ein Spieler fragt mir gerne mal, wo sind deine Ziele noch? Wo willst du hin? Für einen Scout vielleicht die Frage ein bisschen ungewöhnlich, aber genau deswegen stellen wir sie ja auch. Was sind deine Ziele? Wo willst du noch hin?
Na, mein Ziel ist höher, schneller, weiter, ne?
Okay.
Nein, also mein Ziel ist schon irgendwo irgendwo zu sagen, okay, das ist jetzt mein Ort, wo ich bin. Mir gefällt es hier, das Geld passt, die Umgebung passt, der Job passt und hier kann ich alt werden. Und darauf arbeite ich hin. So.
Okay.
Ob das nun jetzt hier bei der SVG Lüneburg ist oder woanders, das ist noch offen. Aber die SVG Lüneburg ist auf jeden Fall auf einem guten Weg dahin, mich zu halten. Ne? Ja. Also ich habe jetzt bei mir, ich habe einen anderen Vertrag als Stefan oder Bernd oder Andreas, die haben ja bis 30 verlängert.
Mhm.
Ich habe einen ganz normalen Angestelltenvertrag, der unbegrenzt läuft und da muss man immer in der Saison mal gucken, was man da macht und wie auch immer, aber ja, am Ende muss man gucken, wo man bleibt.
Aber ist nicht die Entwicklung des Scouting im Volleyball, gerade in den letzten Jahren, hat die sich nicht auch entwickelt? Also, dass man dann sagen kann, okay, inzwischen ist es doch eher so wie noch vor, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal vor 10 Jahren, dass man vielleicht als Scout eher davon leben kann, als also das entwickelt
sich. Ja. Es entwickelt sich nach oben, weil es einfach immer wichtiger wird in der Vorbereitung. Du hast natürlich auch viel mehr Analyseplattformen, wo du halt die Scouting-Files einpacken kannst, die dir dann nochmal verschiedenste Abhängigkeiten aufzeigen, was halt möglich ist. Und da musst du aber auch einen guten Scouting-File haben. Und es gibt auch KIs, die sich daran wagen. Die sind aber zu meinem Glück noch nicht gut. Und ich sehe auch aktuell, habe ich bis jetzt keine gesehen, die auch nur annähernd auf das Niveau rankommt, wo ich Angst haben müsste, dass ich jetzt nächstes Jahr meinen Job verliere.
Ist es denn vorstellbar? Also nicht den Job verlieren, das meinte ich nicht, sondern das KI, dass du auch mit einer Unterstützung arbeitest, könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, wir nutzen ja schon, eine KI nutzen wir ja schon,
okay,
um die Trainings ein bisschen auszuwerten, um da ein bisschen reinzuklicken und reinzugucken.
Mhm.
Aber für die präzisen Sachen, für die präzisen Daten, da ist sie noch nicht gut genug, liegt aber auch an den Kamerasystemen. Wir arbeiten mit einer Kamera beim Live-Spiel und eine Kamera ist halt für eine KI super schwierig, ein räumliches Sehen zu ermöglichen.
Ja,
dann muss man theoretisch mit mehreren Kameras arbeiten, dann müssen die aber auch überall stationär sein, dann dürfen die nicht wackeln, alles drum und dran. Und dann überall in die anderen Hallen zu reisen und dort mit der KI zu arbeiten, das ist halt super schwierig. Und deswegen bin ich recht zufrieden, dass es für mich noch länger dauert. Na klar, die werden irgendwann unterstützend arbeiten für mich, aber ich bin dann zum Glück auch noch A-Trainer und übernehme Co-Traineraufgaben. Mhm. Also von daher läuft das.
Das KI-Fass machen wir bitte ganz schnell wieder zu.
Hast du damit auch Probleme, Björni?
Nee, gar nicht.
Also.
Weil mein Job ist davon nicht gefährdet, weil KI ziemlich dumm ist.
Gut.
Nee. Man muss dem Ganzen immer offen gegenüberstehen, aber auch nicht zu offen, aber auch nicht zu verschlossen.
Genau.
Deswegen, würde ich behaupten, eine sehr differenzierte Sichtweise drauf, durch meinen beruflichen Hintergrund. Aber das ist ein Thema für wann anders.
Ja. Das ist dann, wenn Björni dran ist.
Genau.
ich sagte ja, wir schlagen noch unser letztes Kapitel auf, das heißt dann im allgemeinen Quiz. Das heißt, genau, hol dir schon mal deinen Tupfer, dass du die Stirn abtupfen kannst. Jetzt geht's ans Eingemachte. Also die erste Frage, die wir dir erstmal stellen müssen, was trinkst du gerne? Weil im Grunde genommen kannst du ja was gewinnen bei dem Quiz, also von daher.
Ja. Du kennst das ja schon.
Ja, ich kenne das schon. Es ist ja mein Schrank gerade voll geworden mit den Sachen, die ich gerne trinke. Das heißt, die müssen erstmal weg. Deswegen muss ich überlegen, was ich jetzt haben möchte. Aber ich glaube, ich gehe auf den Georg Grosser und sage Bacardi.
Ganz klassisch.
Den ganz klassisch, ja.
Ja, oder den...
Bacardi gibt es auch vieles.
Es gibt ganz viele.
Es gibt noch Bacardi, so einen süßen Honig. Oder so Honey heißt er, glaube ich, Bacardi Honey.
Okay.
Der gefällt mir sehr gut.
Okay. Also ein Rum mit Honig ist das, oder was?
Genau, so ein bisschen süßlicher, genau.
Okay.
Ich bin ein Süßer.
Also es ist unglaublich, was man alles so kennenlernt, weil den habe ich jetzt auch noch nicht gehört. So Bacardi, es ist ganz genau
ist der ja,
mit dem Rum. Genau. Ja. Alles klar, gut.
Wie es ein Challenge-Schiedsrichter vielleicht sagen würde, wir werden das prüfen.
Ja, Challenge-Schiedsrichter, anderes Thema.
Nein, wir wollen uns jetzt nicht die VBL zum Feind machen.
Nein, nein.
Und auch
nein.
nicht den DVV.
Nein, das ist einfach, sind ja auch die armen Leute, die vor den Laptop sitzen und dann Sachen
Richtig.
Erkennen müssen. So, und wenn du das halt nicht tagtäglich siehst und so, dann ist es auch schwierig, dann teilweise einzuschätzen.
Ja.
Und es ist halt auch ärgerlich, dann plötzlich, wenn du das in einem Spiel hast und alle sehen, dass der Knicke im Netz ist und der Challenge-Schießer das nicht sieht und dann sagt so, nö, Challenge nicht, auch nicht kein Netz vom Gegner. Und so, oh Gott, der war doch mit der linken Hand komplett im Netz. KW gegen Berlin. Und das war dann schon ein bisschen ärgerlich für den Challenge-Schiedsrichter. Aber man sieht ja auch nur die Fehler von den Challenge-Schiedsrichtern. Die werden nur hervorgehoben. Es werden ja nicht die 100.000 guten Aktionen, die sie auflösen, die werden ja nicht hervorgehoben. Es werden ja immer nur die hervorgehoben, die ja klare Fehler sind oder die vermeintliche Fehler sind. Und das ist halt, Schiedsrichter sind halt arme Säue.
Da fand ich das Champions League-Spiel aber sehr spannend, weil das wirkte an sich im Vergleich zu manchen anderen Spielen, die man schon mal gesehen hat, sehr, sehr gesittet. Also ich hatte mit den SchiedsrichterInnen auch schon nach dem Spiel einmal kurz gesprochen, weil die noch Fotos mit Jessys und Jacksons Eltern haben wollten. Das war insgesamt sehr fair. Es hat ja keiner gemeckert. Also nichts, was ich mitbekommen hätte. Die Challenges waren alle super gut auflösbar. Also das war wirklich, glaube ich, auch für Schiedsrichter ein sehr angenehmes Spiel.
Ja, aber die Champions League-Schiedsrichter sind auch anders geschult als die in Deutschland. Die haben dann schon, sind das schon gewohnt, die fahren jede Woche mit dem Programm rum und pfeifen das und challengen das. Und das dementsprechend ist es für die ja ein andere Sichtweise als für uns zu Challenge-Schiedsrichter, die halt wirklich nur entweder Bundesliga erster Schiedsrichter sind, zweiter Schiedsrichter oder Challenge-Schiedsrichter. Die wechseln ja zwischen allen drei durch und dann hast du teilweise Posteraufnahmen, wo du sagen musst, ist er jetzt drin oder draußen? Ja, das ist halt blöd.
Ja, gut, Exkurs vorbei. Wir waren beim Quiz.
Ja, genau.
Willst du die erste Frage stellen? Ich muss dazu sagen, die Antworten kommen stellenweise auch von KI.
Ich glaube, Chris hat das ja alles gerade schon gelesen auf meinem Zettel.
Das glaubst du nicht, dann können wir nicht das Gegenteil beweisen. Also von daher, wir probieren es mal aus. Also, wir so. Fangen mal an.
Ich hoffe, du hast sie nicht auf meinen Zettel.
So weit konnte ich jetzt nicht gucken, du hast so klein geschrieben.
Schlechte Augen, sehr gut.
Ja, genau, als Scout.
Als Scout, das wäre doof. Die Brille brauchst du noch nicht, das ist super. Ja. Die erste Frage, die wir uns hier rausgesucht haben, ist, welche Körpergröße gilt im internationalen Männervolleyball typischerweise als ideal für einen Mittelblocker? Ist das 1,85 Meter, 2,05 Meter, 1,95 Meter oder 2,15 Meter?
2,5 Meter würde ich jetzt sagen.
Sagt die KI auch.
Ja, sagt die KI auch, genau. Weiß, hat Wolfgang das gefact-checkt?
Ja, man sagt ja so, als Mittelblocker unter 2 Meter bist du eher klein.
Da musst du schon sehr hoch springen können.
Und wenn du 2,15 bist, davon gibt es nicht so viele. Und
nee.
Ab einer gewissen Körpergröße hast du auch Probleme, dich schnell und spritzig zu bewegen. Und also 2,5 ist schon eine schöne Größe. Würde ich nehmen.
2,15 ist auch.
Kohl?
2,5.
Wie groß?
Kohl ist. Oh. Ja, was sagt denn deine Zahlen? Was sagt denn deine Information? Wie groß?
Kohl? Zu Kohl habe ich hier gar nichts stehen. Also. So viel Platz haben wir auf dem Zettel leider nicht.
Glaub, Kohl ist, glaube ich, 2,8 oder so.
Ehrlich?
Das kommt hin.
Kann sein.
Ja.
Ich glaube.
Kleiner.
Ja, okay. Ideale Größe.
Ich weiß es nicht. Ich hab's. Er ist groß.
Es liegt daran,
dass groß. So
viele große Leute um ihn rumstehen. Das ist immer schwierig.
Ja.
Das ist schwer einzuschätzen. Also Show wirkt einfach sehr, sehr klein im Gegensatz zueinander.
Aber Show ist ja auch nur 1,70.
Ja.
Ja.
Das wirkt dann halt extremer, wenn er zwischen den ganzen anderen Spielern steht.
Jo, zweite Frage. Welches Land hat die meisten olympischen Goldmedaillen im Hallenvolleyball gewonnen?
Kriege ich Option?
Nö.
Doch, du kriegst Option.
Für Olympia? Olympische Medaillen hast du gesagt?
Die meisten olympischen Goldmedaillen im Hallenvolleyball, genau. Also ist es entweder A, Brasilien, ist es B, Russland, / Sowjetunion oder C, die USA oder D, Italien?
Ich glaube, Brasilien ist immer noch vorne. Oder? Nee. Nee, die Brasilianer haben gar nicht so viel. Ich glaube, Russland ist vorne.
Und damit liegst du richtig. Also auch hier, ich muss wieder auf die KI verweisen.
Wir haben natürlich nicht rausgefunden, wie viele. Das wäre natürlich nochmal spannend gewesen, wie viele sie tatsächlich haben.
Ja, genau, das ist eh schon.
Merken wir uns fürs nächste Mal. Wenn es um olympische Goldmedaillen geht, suchen wir uns die Anzahl raus. Ja.
Muss mal Kajetan fragen, wenn er. Genau. Dann müsste es ja wissen.
Kajetan entweder weiß das oder
ist die Quelle.
Recherchiert es gleich. Genau. Björn, frag du.
Oh, ja, was haben wir hier? Welche dieser Aussagen ist wahr, in Klammern nicht ganz ernst gemeint? A. Ein Libero darf die Schuhe in einer anderen Farbe tragen.
Warte, du kannst gleich danach, weil das kannst du dir nicht merken, würde ich sagen. Also du sagst gleich dahinter, ist es ja oder nein?
Ja, ist erlaubt.
Ja, richtig. Was haben wir noch? B. Ein Libero darf das Spiel pfeifen, wenn er Lust hat.
Nein.
Ist das richtig? Also darf er nicht. C. Ein Libero darf als Zuspieler agieren und angreifen.
Nein. Für die KI, nein. Genau. Im Volleyballbereich kann man das ein bisschen differenzieren, aber
er darf zuspielen, aber er darf nicht angreifen. So ja, klassisch, aber, oder?
Was zählt als Angriff, ne? Also er darf unterhalb der Netzkante angreifen.
Mhm. Ja, er darf das ist Auslegungssache. Aber beides an sich ja erstmal nicht.
Nein, also, das ist richtig.
Wenn man es ganz genau
nimmt, wie es hier steht. Wenn man es grob nimmt, dann nicht.
Ja. Wir nehmen das dann demnächst komplett auseinander. So, und D. Ein Libero darf das Netz höher stellen, wenn er sehr klein ist. Das wäre ja mal für Show interessant.
Er darf es höher stellen oder das
Team? Er darf es höher stellen, wenn er klein ist.
Gut, das macht ja gar keinen Sinn.
Geht da mehr so als
Frage. Aber nein.
Das wäre doch mal was. Einfach mal das Netz verstellen.
Oh, ich würde so gerne mal in so einer Liga spielen, Männerliga 1,35 und du darfst nicht größer 1,90 sein.
Gibt das sowas? Oder einfach die jüngeren Ligen?
Ich weiß es nicht, ob es sowas gibt in irgendwelchen anderen Ländern, ob es da irgendwie so Anführungsstrichen Zwergenligen gibt, die wo du nur 1,80 groß sein darfst. Hm. Also alles, was größer ist, darf ich nicht damit spielen. Dann spielst du auch flach am Netz. Wäre auf jeden Fall sehr lustig, weil du halt dann wieder anders herausstechen kannst.
Ich glaube, irgendwo ist es in einem April-Scherz auch mal aufgetaucht, dass es hieß, weil die größer werden, dass jetzt die Netze auch höher hängen oder sowas.
Also das, in eine andere Richtung. Also das überlegen sie ja sowieso. Die überlegen ja wirklich ab und zu mal, das Netz eventuell noch höher zu machen.
Tatsache?
Höher. Also bei den Frauen auf jeden Fall. Bei den Frauen sind sie sogar eher dabei,
okay,
dass sie das bei den Frauen auf 2,35 hochziehen, weil es einfach. Und 2,24 ist es, ja, wenn Tobi kriegt, seine Haare hochgeht, dann sind die 2,24. Also, das ist halt schon, und du merkst ja wirklich da, ja, dass die sind, um denen mal ein bisschen Aufgaben zu geben, den Frauen. Aber aktuell ist es einfach nicht mehr. Entscheidet nur die FVB, ob das möglich ist oder nicht. Und du kannst es nur als Gremium reingeben. Aber ich glaube, wir sind alle gut damit befasst, dass das so bleibt, wie es jetzt ist.
Ist eine gute Öl.
Und damit kann man gut arbeiten.
Jo, die nächste Frage, kriegst du auch vier Beispiele und musst dann eben sagen, was ist die richtige Antwort. Und zwar geht es hier wirklich um den ganz konkreten Ausdruck. Wie lautet die offizielle Regel für die Fußberührung der Grundlinie beim Sprungaufschlag? Heißt es, der Fuß darf die Linie berühren?
Nein.
Der Fuß darf die Linie überqueren, solange der Ball geworfen ist?
Nein.
Der Fuß darf die Linie erst, also ist beides richtig, der Fuß darf die Linie erst nach Ballkontakt überqueren?
Ja.
Da hätte ich den Fehler bei der KI gesehen, weil ich hätte das nämlich auch fast gesagt.
Also du darfst, sobald ich
den Ball... Warte, aber es geht um den, stopp, es geht um die Beschreibung, wie es in der Regel steht. Und da muss ich fairerweise jetzt nochmal, also wir loggen das wieder aus, was du gerade gesagt hast, und ich lese nochmal das letzte vor, weil es ist nur eines richtig, weil es kann ja nur in, es gibt ja nur einen Satz von den vier, die ich vorlese,
so,
die
in der Regel steht. Ach so, okay, gut.
Ja, und der letzte Satz heißt, und das muss man fairerweise dann dazu sagen, der Fuß darf die Linie nie berühren.
Das ist ja, das so steht es drin, ja.
Genau, so steht es drin. Aber das erste, was du gesagt hast, ist natürlich von der Logik her erstmal richtig, weil wenn er gespielt hat, darf er natürlich.
Ich würde sowieso sagen, dass überqueren nirgendwo drin steht. in dem ganzen Regelwerk.
Genau.
Weil das ist, glaube ich, eine falsch, weil das kann man falsch interpretieren, weil wenn ich drüber springe, überquere ich die Linie trotzdem.
Ja, exakt. Und
ja, deswegen ist es ein bisschen komisch geschrieben.
Also berühren.
Aber gebe ich recht, so würde es nicht drin stehen.
Die Regel heißt, er darf nie berühren. Was natürlich, wenn du es über das gesamte Spiel siehst, natürlich nicht stimmen würde.
Ja.
Aber es ist halt in dem Kontext.
Ja. Darfst du ihn nie berühren, bis du den Aufschlag getätigt hast.
Perfekt.
Einen haben wir noch. Eine kleine. Wie viele verschiedene Rotationsfehler können laut FIVB-Regeln gleichzeitig auftreten?
Achtung, es hat sich was geändert. Deswegen, das ist hier mit drin.
Also das Neue oder das Alte?
Das Neue. Die Neuen.
Also was jetzt
aktuelle gibt. Regeln.
Aktuelle Regeln gibt es 3.
Was wäre dann der Unterschied zu alten? Was hättest du denn da gesagt?
Da hätten es 4 sein können.
Oh, jetzt bin ich gespannt auf die Antwort.
Erleuchte uns.
ich habe also erstmal Rotationsfehler, ganz klassisch Annahmeseite. Zuspieler genau. Läuft zu früh oder die stehen falsch. Also irgendwie die 5 steht neben der 6 auf 6. Die 6 steht auf der 5, also einfach ein klassischer Rotationsfehler in der Annahme. Dann gibt es den Fehler, dass ein Spieler außerhalb des Feldes steht. Oh. Dementsprechend ist es auch ein Rotationsfehler. Und
ist das eine extra Regel?
Du darfst nicht, du warst beim Aufschlag, müssen alle 6 Spieler im Feld stehen.
Mhm.
Darfst nicht außerhalb des Feldes stehen.
Mhm.
Und der dritte Fehler wäre für mich der falsche Aufschlagspieler.
Falscher Aufschläger.
Mhm.
Genau. So, jetzt haben wir die Qual der Wahl, weil du hast 2 gesagt. Und wir haben eigentlich nur nach der neuen Regelung den falschen Aufschläger und den Positionsfehler. Und beides würde ja darauf zu, auch wenn er außerhalb steht, sozusagen, ist ja auch ein Positionsfehler, oder?
Ja, aber ist aber ein anderer, ist aber
eine andere Situation.
Eine andere Situation, genau. Mhm. Du kannst ja in der Rotation richtig stehen, aber wenn du außerhalb stehst, dann stehst du außerhalb.
Mhm.
Deswegen habe ich den jetzt.
Ist das eine Regel ganz konkret?
Ja, du musst drinnen stehen. Das wird auch gepfiffen. Wird auch gepfiffen.
Ja, okay. Ich hätte das unter dem Punkt. Falsche Position sozusagen subsumiert, aber okay.
Ja gut, aber
das ist ja noch was anderes.
Ja, du stehst ja in der Zählweise 1, 2, 3, 4, 5, 6, stehst du richtig, aber wenn du halt mit dem Fuß draußen stehst, dann stehst du draußen. Und dann
der Tag, an dem Chris Knospe die KI schlug.
Zum wiederholten Mal.
Sehr schön. Okay, also wir machen uns auf die Suche nach Makadi Honey oder wie auch immer er heißt.
Und wir schreiben keine Quizfragen mehr mit KI.
Nee, das war jetzt nicht so.
Sag mal, KI wurde auseinandergenommen.
Also Christians Job ist in nächster Zeit nicht von KI gefährdet. Das sehr ist gut. Doch super.
Kann man so sehen, ja. Genau.
Nicht von LLMs gefährdet.
Wenn ich das jetzt meinen Lehrerin gezeigt hätte, also von früher, dass ich so gut in solchen Quizzen abschneide, die würden sagen, das ist nicht der Christian Knospe, den wir kennen von früher. Ich war so eine faule Socke in der Schule, das war der Wahnsinn.
Da sind wir schon zu zweit. Ja, irgendwie haben wir es trotzdem zu was gebracht.
Ja, hoffen wir mal, ne?
Ja.
Okay,
fast 1,48.
Ja, wir haben unseren schlechten Ruf mit den langen Episodenzeiten verteidigt.
Ich schneide das auf doppelte Geschwindigkeit.
Ach komm, also jetzt zwischen den
wir reden so langsam.
Zwischen den Weihnachtsfeiertagen sind doch so viele Leute am Reisen, die brauchen doch eh einen längeren Podcast, damit sie das verbrauchen können.
Absolut, also unser kann man nur so hören.
Ich hoffe, du hast ihn schnell draußen. Ich möchte ihn am 25., wenn ich von meiner Tante wieder zurückfahre, muss ich den hören, weil ich glaube, dann habe ich...
Hast du ein bisschen Zeit?
Ich fahre 5 Stunden Auto und ich werde keine Musik hören. Ich höre immer Podcasts. Und dementsprechend werden viele Podcasts bei mir aufgebraucht sein.
Also ich notiere, eilt nicht. Dankeschön.
Danke dir.
Also, mir geht's genauso. Ich fahre auch viel Auto und dann bin ich immer froh, wenn ich Podcasts habe. Und gerade die langen interessieren mich dann, weil ich fahre nicht kurz, sondern weiß ich nicht, bin mal ein Schweinfurt in Berlin, in sonst wo. Und da ist immer ganz schön, wenn man ein paar Podcasts hat, genau.
Das ist jetzt irgendwie schon ein bisschen Metaebene, dass wir den Podcast in die Länge ziehen, indem wir über die Länge über das Podcast reden. Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen.
Ja. Würde ich jetzt auch so sagen. Ich denke, wir sagen erstmal Danke. Danke dir, Chris. War unwahrscheinlich unterhaltsam, weil ganz einfach mal ein anderer Punkt, von dem du die Sachen so beleuchtest. Sehr interessant. Vielen, vielen Dank dir. Und wir sagen Danke an euch als ZuhörerInnen, dass ihr, ja, und wenn ihr ab und zu mal auf die Stopp-Taste drückt, dass ihr aber bis zum Ende hört. Und wir sehen uns in der Halle oder in der nächsten Episode. Und wir sagen
Butter
bei die
Hühnen.
Wir sind die SVG aus Lüneburg. Ob groß, ob klein, ob jung oder alt, wir ziehen das Ding hier zusammen durch. Wir sind die SVG aus Lüneburg. Und ganz egal, wer uns gegenübersteht, unser Block hält Stand ohne Furcht.